sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich vor allem einmal wieder hier zu sein. Ich habe das bis jetzt immer genossen, da zu sein. Es ist einfach ein so schöner Moment, ich habe das gerade vorhin besprochen. Für mich ist diese Sache mit den Mysterien-Dramen hat eine ganz große Sache einmal gebracht, dass wir so durch ganz Österreich und über die Grenzen hinaus einfach so viele schöne menschliche Kontakte gefunden haben. Das ist etwas, was in Bewegung gekommen ist, und das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges bei der Sache, weil es geht um menschliche Begegnungen. Letztlich geht es in den Mysterien-Dramen auch um menschliche Begegnungen, um Schicksalsgemeinschaften, die etwas miteinander tun, und Schicksalsgemeinschaften, die wirklich unter die Haut gehen sozusagen, die nicht nur an der Oberfläche sind, wo man einander halt formal unter gesellschaftlichen Situationen begegnet, sondern wo wirklich Mensch zu Mensch sprechen muss und Mensch den Menschen begegnen muss. Und das ist eigentlich ein wahrlich schwieriger Prozess. Wir haben alle 100.000 Barrieren davor, durch die wir uns von beiden Seiten eigentlich durchkämpfen müssen. Wir uns von innen und die anderen von außen, um wirklich zum Kern zu kommen, des Menschen, zu seinem Ich zu kommen, sodass wirklich einmal Ich zum Ich spricht. Und das ist eigentlich das Grundthema in diesem Mysteriendramen, dorthin zu kommen, diesen Kern zu finden, durch diese ganzen Hüllen und Täuschungsmöglichkeiten, die es dabei auch gibt, durchzukommen. Wie oft täuschen wir uns darüber, wer wir eigentlich selber sind? Wir wollen natürlich einmal lieber mehr sein meistens, als wir wollen. Andere sind vielleicht zu klein, mag sie viel kleiner, als sie sind in Wirklichkeit. Gibt es auch. Da steckt eigentlich ein ganz starkes Ich darin, aber das versteckt sich noch irgendwo und denkt sich, kann jetzt noch nicht hervor. Warten wir mal. Also wirklich diesen Kern des Menschen zu begegnen und in der menschlichen Begegnung auch sich selber kennenzulernen. Und das, wenn man nämlich nur ins Haus sitzt und kriegt, naja, wie groß ist mein Ich? Da kann ich auch so viel Zentimeter nachstellen, das wird nicht so rausgekommen. Aber in menschlichen Begegnungen, oft und vor allem wenn es, wie soll ich sagen, Schicksalsbeziehungen sind, was einmal schwierige Situationen auch sind, dann lernt man den anderen und sich selber kennen. Und solche schwierigen Schicksalssituationen sind in diesen Dramen auch beschrieben und ganz exemplarisch. Wir sind ja jetzt schon beim dritten Drama sozusagen, wir arbeiten uns so langsam durch. Sie wissen vielleicht noch, die schon die ersten beiden Dramen gesehen haben, dass Rudolf Steiner ursprünglich ausgegangen ist von Goethes Märchen, von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Weil er gefunden hat, da drinnen sind so viele geistige Impulse in Bildern verpackt, die vielleicht Goethe selber noch nicht in klaren Gedanken aussprechen konnte, aber Bilder, die den Seelenzustand der Menschen unserer Zeit eigentlich zeichnen. Und das sollte er als ein Mysteriendrama auf die Bühne stellen. Er ist also eigentlich davon ausgegangen, sollte ich Goethes Märchen dramatisieren, das ist ein Mysteriendrama für unsere Zeit. Und Mysteriendrama heißt, es führt mich dorthin, nicht nur die Außenseite der Menschen und der sozialen Gemeinschaft zu betrachten, sondern das, was halt tiefer drinnen steckt. Mysterium heißt nichts anderes, als es ist etwas, was ich nicht gleich auf den ersten Blick äußerlich sehe, sondern was etwas Verborgenes ist. Aber genauso etwas Reales wie die äußere Welt, ja vielleicht sogar etwas noch Realeres, weil es in Wahrheit der Kern ist, aus dem wir die Welt gestalten jetzt draußen. Und es gab ja Mysteriendramen, auch in der Antike zum Beispiel, also bei den Griechen, bei den Römern gab es das sehr stark. Erste Anfänge auch bei den Ägyptern irgendwo, aber solche alten Dramen, soweit sie überhaupt bekannt sind heute, weil das wurde ja nicht überliefert, die alten Mysterien wurden streng verborgen gehalten und waren nur zugänglich einem sehr ausgewählten Menschenkreis. Also das heißt, da gab es eine Priesterschaft, Eingeweihte, die einen engen kleinen Schülerkreis um sich geschart haben, die also viele Prüfungen durchmachen mussten, bevor sie zugelassen wurden zu diesen Mysterien. Und dort hat man dann in Bildern gezeigt den geistigen Entwicklungsweg, um zu einer Erkenntnis dessen zu kommen, was der Mensch eigentlich ist, der Menschheit der damaligen Zeit, der Antike. Und wir sprechen ja so von einer Zeit so bis hinein, sage ich mal, so 4., 5., 3. Jahrhundert vor Christus, dass das so wirklich noch in Blüte war. Es gab es noch viel, viel länger dann, aber eigentlich schon mehr eine Verfallszeit war das. Aber so etwa um diese Zeit herum sieht man, wie dann äußerlich auch in Briten dann das Theater auftritt. Abgeleiteten Abend. Hat es noch nichts versäumt. Das heißt, es ist vorgeblendet. Also wir haben gerade erst angefangen, zwar nicht mit Adam und Eva, aber wir sind gerade bei den griechischen Mysterien ganz kurz. Also, diese griechischen Mysterien, also nur für einen ausgewählten Menschenkreis, die eben sich im Leben bewährt haben mussten, von denen man die Einschätzung hatte, dass sie einen wirklich aufrechten Charakter haben, nur solche Menschen wurden zugelassen, weil man in der Meinung war, der, nicht ganz ohne Grund der Meinung war, dass wenn man den Menschen solche Kenntnisse übermittelt, dann gewinnt er dadurch natürlich auch eine gewisse Machtfülle aus den Kenntnissen heraus, und man wollte das nur Menschen in die Hand geben, die einen entsprechenden Charakter haben. Ist dann später im Römischen Reich sehr stark verfallen, namentlich zur Zeit der römischen Cäsaren, die sich dann gewaltsam den Zutritt sozusagen zu den Mysterien verschafft haben und erzwungen haben, dass sie auch aufgenommen werden und das aber dann für sehr egoistische Zwecke missbraucht haben. Und da kam dann dieses alte, antike Mysterienwesen sehr in Verfall. Das heißt, wenn man das heute noch einmal aufwärmen wollte, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer. Also eine Katastrophe, stellen Sie sich unsere Politiker vor, im Mysterientempel von damals. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Nein, es wird wahrscheinlich eh nichts schaden, weil sie würden eh nichts mitkriegen. Also auf jeden Fall musste etwas anderes her. Das wollte ihm Steiner tun. Er wollte ein Atmosphärendrama, das heißt in Bildern schildern den Entwicklungsweg, wie komme ich zur Selbsterkenntnis, zur Menschenerkenntnis, wie komme ich zu einer Erkenntnis der schicksalsmäßigen Zusammenhänge, aber so, dass es für unsere Zeit irgendwo fassbar ist. Und da ist er eben ausgegangen von Goethes Märchen. Wollte es einfach dramatisiert auf die Bühne stellen, nur wie so der Kunst ist, die Dinge lassen sich nicht vorprogrammieren, sie machen sich selbstständig. Es ist mit der Zeit aus den Märchen was anderes geworden. Das hat sich verändert, es ließ sich nicht einfach so eins zu eins auf die Bühne stellen, und es ist dann mit der Zeit das erste Mysteriendrama, die Pforte der Einweihung, entstanden. Ja, wenn man so ein bisschen das Personenverzeichnis sich anschaut, findet man noch genau Beziehungen zu den Personen, die in den Märchen drinnen sind. Da gibt es etwa den Alten mit der Lampe und seine Gattin, die kommen, also im Märchen, die kommen da als die Familie Balde vor im Buch drinnen. Und die schöne Lilie, das ist die Maria, die dann im Mysteriendrama eine Rolle spielt. Und der schöne Jüngling, der nach dieser schönen Lilie strebt, das ist der Maler Johannes Thomasius, der eigentliche Protagonist in gewisser Weise aller Dramen, das zieht sich so durch. Na, und eine Reihe anderer Figuren. Zwei Irrlichter kommen im Märchen vor, die schmeißen immer mit Goldmünzen um sich. Ja, Gold ist ein Bild für die Weisheit. Und wenn man halt so sehr wissenschaftlich ist, dann will man es halt sehr gemünzt, abgemessen, genau geprägt haben. Ja, das sind die beiden Irrlichter, die damals die Wissenschaftler Professor Capesius und Dr. Strader im Drama auftauchen. Der Professor Capesius ist Historiker, ist sehr eloquent, versteht wunderbar in schönen, fantasievollen Bildern die Entwicklung der Menschheit vor seinen Studenten auszubreiten. Allerdings holt er sich immer wieder Kraft für seine Seele von den Märchen der Frau Balde. Er geht also über die Waldeinsamkeit, wo die Familie Balde wohnt. Er ist Sockerweitersammler, irgend so was Naturkundiger. Sie ist eine wunderbare Märchenerzählerin. Und der große Professor Capesius geht zu ihr, wenn er sich in seiner Seele wieder mal so leer und ausgepumpt fühlt, dann hört er sich ihre Märchen an und dann geht er wieder geschwind nach Hause und begeistert seine Studenten. Also das heißt, es soll ja zeigen, seiner Seele fehlt irgendetwas. Und er braucht von irgendwo eine Kraft, die offensichtlich in den Märchen drinnen liegt. Er kann sich das gar nicht erklären, das Intellektuelle wird es kaum sein. Aber es ist eine Seelenkraft drinnen, eine reale Seelenkraft in den Märchen. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall. Das wird im dritten Drama dann jetzt, um das es jetzt eigentlich geht, noch sehr viel deutlicher werden. Da wird das also noch ganz besonders angesprochen. Was gibt es noch für Figuren? Naja, es gibt bei der ganzen Geschichte immer ein paar Widersacherkräfte, die so den Menschen, die hier strebend sich bemühen, Gott, da drüben lesen wir ewig, strebend sich bemühen, den können wir erlösen, das haben wir gerade vor einer Woche gespürt, den Faust, da haben wir das auch wieder durchgemacht. Bis der Mensch dorthin kommt, zu dieser Erlösung, begegnet er einigen widerstrebenden Kräften. Bei Goethes Faust ist es der Mephisto, so eine eigenartige Doppelfigur, irgendwo, der manchmal sehr verführerisch ist und den Faust zu allen möglichen sinnlichen Vergnügungen verlocken will. Aber er kann auch eiskalt sein und geradezu tötend, ja, im wahrsten Sinne des Wortes im Faust. Und diese beiden Kräfte, diese beiden Seiten des Mephisto, die finden wir auch in den Mysterienrahmen als zwei Figuren. Die eine ist der Luzifer, der auch aus der Bibel ja bekannt ist, das ist der mit der Schlange und so weiter. Und der andere ist der Ahriman, der Angramanio, der Geist der Finsternis. Also zwei Geister, der Luzifer eigentlich ein ganz helles, strahlendes, manchmal ein bisschen verführerisch glänzendes Licht. Und auf der anderen Seite der Ahriman, der auch so einen messerscharfen, eiskalten Intellekt hat. Also etwas, was in unserer Welt heute im Grunde an allen Ecken und Enden wirkt. Was auch so das gedankliche Grundprinzip unserer Technik, unseres Bankwesens und was Gott was ist, der ganzen Beamtenbürokratie, Maschinerie, die heute sich entfaltet und immer mehr entfaltet, das ist also sehr stark dieser dunkle Herr. Also, der ist da. Ich meine, hier auf die Bühne müsste man halt irgendwie in greifbarer Gestalt hinstellen, aber in nicht körperlicher, greifbarer Form, aber sehr wohl greifbar in den Auswirkungen, ist er halt beständig um uns. Na, und der verführerische Luzifer auch. Also wenn ich nehme so heute die Fernsehgeräte, die Bildschirme, die Handys, die Dinger, das ist die kongeniale Kombination der beiden. Arimanische Technik und doch viel immer etwas verführerisch-luziferisches, so viele, muss ich darauf schauen. Also die begleiten uns auf Schritt und Tritt, also die beiden Herrschaften tauchen auch gewaltig auf in dem Stück. Aber wie bringt man sowas heute auf die Bühne und wie kann man überhaupt heute Mysterien betreiben? Ist es eben heute noch gut, sie ganz in der Abgeschlossenheit zu sagen, für den auserwählten Zirkel, der, wo man den aufgestellten Graben beim Haus da hineingeht und sie nichts zeigt und dann drinnen würdevoll und dann geht man wieder raus und ist wieder Alltagsmensch. Das ist vielleicht gar nicht so gut für unsere Zeit, sondern es ist die Zeit reif, es den Menschen wirklich in die Hand zu geben. Im Grunde jeden Menschen, der es nehmen. Und die Mysterien daran, auch wenn sie sehr schwer sind und so wie wir sie jetzt noch zustande bringen oder schon zustande bringen auf der Bühne, sicher erst für einen sehr engen Kreis interessant sind, sage ich einmal, oder fassbar sind. Sie werden merken, es ist schon ein harter Boden. Es ist also so Unterhaltungsprogramm aller ORF oder was ist es nicht. Also es ist ein bisschen schwieriger als der Musikantenstadl oder dergleichen. Aber warum kann ich sowas heute in die Welt hineinstellen? Warum? Weil es so schwierig ist. Die Menschen, die sich der Mühe nicht unterziehen, damit Schritt zu arbeiten, zu leben, sich das vielleicht 20 Mal anzuschauen und dann noch 30 Mal zu lesen, die werden nicht sehr viel davon haben. Und das wird sie nicht viel tun. Das heißt, es sind Dinge, die man nicht wie ein normales Fernsehstück oder ein normales Buch einfach einmal konsumiert und sagt, aha, jetzt weiß ich, was der Steiner sich da einfallen hat lassen. Ja, ein bisschen was weiß ich vom Inhalt, aber das ist, wirkt, sodass ich wirklich Kräfte daraus schöpfen kann für meine eigene Selbsterkenntnis, für die Erkenntnis der Menschen, mit denen ich schicksalsmäßig verbunden bin, das zu durchschauen beginne, aber welche schöpferische geistigen Kräfte sind eigentlich in mir. Und das nicht nur dem Zufall überlasse, wie das halt spontan herauskommt, sondern gezielt daran zu arbeiten, das ist im Grunde ein lebenslanger Weg. Und zudem entscheidet man sich oder entscheidet man sich nicht. Und wenn man sich nicht dafür entscheidet, ist das vollkommen in Ordnung. Es wird nicht jeder machen wollen, muss auch nicht jeder machen wollen, für den wird das Mysterium der Anarchus sein, wo er sagt, nach dem ersten Bild, jetzt bin ich eingeschlafen, ich gehe lieber ins Haus. Ja, ich meine, ist nichts Böses. Ist nichts Böses, dann sagt er, ist jetzt in dem Moment für mich nichts. Das heißt, so wie heute die Menschen sind, richtet es keinen Schaden an, wenn ich es in die Welt hineintrage. Weil ich muss es aktiv ergreifen. Das ist der Unterschied. Die damaligen Mysterien-Dramen waren so, dass von der Priesterschaft geführt einfach eine Art suggestive Wirkung auf die ausgewählten Schüler ausgeübt wurde. Und dann ließ man eben nur die zu, von denen man die sichere Einschätzung hatte, die sind geeignet. Und dann hat man gerade in der Ausschaltung im Grunde des eigenen Ichs der Schüler in eine Kräfte sozusagen zuströmen lassen, durch diese ganzen Bilder, durch die ganze Art, wie diese Zeremonien durchgeführt wurden. Also es war eine Art suggestive Wirkung eigentlich. Weil damals das Ich, das individuelle Element des Menschen, einfach im Großen und Ganzen noch nicht stark genug gewesen wäre, das aus eigener Kraft zu erstreben. Ja, vielleicht die führenden oberen Priester, die das ein Leben lang geübt hatten, waren dann so weit, einmal diese Rolle zu übernehmen. Aber dann gleich für die ganze Mysteriengruppe sozusagen. Dann ging es dann von einer Spitze aus und dann gab es noch diese ganze hierarchische Ordnung. Dann konnte man von da und damals noch im guten Sinne die Menschen beeinflussen und ihnen Kräfte zuströmen sozusagen. Das ist heute eben anders. Heute kommt es darauf an, dass es der einzelne Mensch erstrebt. Die Möglichkeit ist heute entstanden, weil wir einfach viel wacher, viel bewusster mittlerweile trotz allem geworden sind. Teilweise sogar dadurch, dass wir mitten in den Materialismus gefallen sind und an der äußeren Welt aufgewacht sind. Weil man muss denken, selbst in der griechischen Zeit, in der Antike, als diese Mysterien noch blühten, hatten die Menschen noch so ein bisschen ein Traumbewusstsein. Das ist die Zeit, sogar bevor die Philosophie so richtig beginnt. Davor ist eigentlich die Blütezeit der Mysterien. Und als die Zeit der Philosophie eines Platon, der selber noch diese Dinge erlebt, aber dann bei einem Aristoteles, der mit der Logik kommt, der steht jetzt eigentlich schon davor. Der sagt, ja, ich weiß, die Mysterien gibt es und da erlebt man dieses und jenes. Ich habe gewisse Berichte gehört, aber selber habe ich nur mehr den Intellekt da oben. Und der Intellekt zunächst einmal erlebt es nicht. Und das musste aber mal kommen. Dafür kam eine viel mehr Selbstständigkeit des Menschen, viel mehr Selbstbewusstsein, ein wacheres Gegenübertreten der Welt. Also aus dieser Traumwelt heraustreten etwas. Und das haben wir jetzt so seitdem über 2000 Jahre einigermaßen geübt, mit Hochs und Tiefs und allem Möglichen. Aber wir sind jetzt so weit, dass der einzelne Mensch, wenn er es will, mit dem Bewusstsein, das wir in der äußeren Welt entwickelt haben, jetzt auch einmal betrachtend auf das Seelische zu gehen. Das heißt sozusagen, einmal zu schauen, was tut sich im Seelischen, in unserem eigenen, im Seelischen unserer Mitmenschen, im Seelischen einer ganzen Menschengemeinschaft, die miteinander verbunden ist. Und das zu entdecken, dazu sollen die Mysterien-Dramen so ein bisschen exemplarisch den Weg eröffnen. öffnen den Blick öffnen ein bisschen. Nicht, was Sie wissen, wahrscheinlich, dass Adolf Steiner die sogenannte Anthroposophie, die Geisteswissenschaft entwickelt hat, wo er das, was ich jetzt so in kurzen Zügen umrissen habe, in über 6000 Vorträgen und ich glaube 28 bis 30 Schriften festgehalten hat, davon lebt so viel in den Dramen, dass er sagt, damals gesagt hat, als er diese Dramen geschrieben hat, eigentlich müsste ich jetzt keine Vorträge mehr halten, die ganze Anthroposophie liegt da drinnen. Und zwar in ganz konkreter Form. Weil wenn man sich mal einen Vortrag macht, muss es eigentlich immer trotzdem ein bisschen abstrakt und allgemein schildern. Allgemeine Gesetzmäßigkeiten der geistigen Entwicklung, aus welchen Wesensgliedern ist der Mensch aufgebaut und alles Mögliche. Aber das ist im Grunde vergleichsweise abstrakt zu dem, was hier an konkreten einzelnen Beispielen geschildert wird. Und man sieht, dass der geistige Entwicklungsweg dann ganz unterschiedlich sein kann. Das geht nicht auf einem Schema. Bei allen diesen Personen, die seinen Weg hier durchmachen, das sind also namentlich die Maria, das ist Johannes Thomasius, die beiden sind befreundet miteinander, das sind vor allem auch diese beiden Gelehrten, der Dr. Strada und der Professor Capesius, von denen ich Ihnen schon gesprochen habe. Jeder macht den Weg auf eine ganz andere Weise durch, hat andere Erlebnisse, andere Schicksalskrisen dabei, je nach seiner eigenen Wesenheit. Und das lässt sich im Grunde nicht auf einen Nenner abstrakt vereinbaren. Ja, man findet schon gewisse Grundgesetzmäßigkeiten immer wieder drinnen, aber konkret sieht es halt dann einfach viel, viel differenzierter aus, als man es etwa lesen kann. Rudolf Steiner hat so ein Grundbuch geschrieben, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Also da geht es um nichts anderes als so gewisse Grundschritte und Grundregeln, wie man zu einer solchen geistigen Erkenntnis kommen kann. Aber das ist allgemein. Man findet diese Punkte dann schon auch irgendwie drinnen im Drama, aber sehr, sehr stark individuell unterschieden. Und das muss jedem klar sein, jeder, der sich mit diesen Dingen beschäftigen will, wird die Dinge ganz anders erleben. Und dieses Individuelle ist halt ganz wichtig. Auch das gab es damals in den griechischen Mysterien und schon gar nicht in den ägyptischen Mysterien nicht, sondern da wurde eigentlich ein gleicher Weg für alle Geistesschüler gemacht. Da gab es eben einen Weg von Delphi von mir aus und woanders gab es andere Orakelstätten und andere Einweihungsstätten, die sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen, aber immer für die ganze Schülerschaft gleich, kollektiv. Und dieses kollektive Element, das müssen wir heute im Grunde überwinden, zum Individuum kommen und vom Individuum zu einer ganz freien geistigen Gemeinschaft. Das ist nicht mehr was anderes als das alte Kollektiv, wo alle gleichgeschaltet sind. Eine neue geistige Gemeinschaft ist etwas, wo Menschen, Dutzende Menschen vielleicht beisammen sind, die total anders sind, jeder anders. Und trotzdem, sie bauen gemeinsam irgendetwas Neues. Wo der eine rot sagt, der andere grün, nein, es ist gelb. Und trotzdem müssen sie was finden, was vielleicht ein ganzer Regenbogen wird. Das ist das, und das ist auch sehr stark in diesen Mysteriendramen geht, weil nämlich konkret, wenn ich jetzt spreche von den Regenbogen, meine im Grunde nichts Abstraktes, sondern ich meine, die Mysteriendramen ziehen darauf hin, diese geistige Erkenntnis, Selbsterkenntnis, Erkenntnis der anderen Menschen, Erkenntnis der Gemeinschaft, um das fruchtbar zu machen, um wirklich irgendwas in die Welt da hineinzustellen. Also im vierten Drama, das wir noch nicht haben, das wir erst angehen, wird es ganz deutlich werden, da wird es darum gehen, dass die gemeinsam dann eine Fabrik leiten soll. Eine Fabrik, eine holzverarbeitende Fabrik, die dann aber so gestaltet werden soll, dass das, was da herauskommt, den Gesetzmäßigkeiten des Geistigen irgendwo entspricht. Dass da also Werkstücke herauskommen, die dem Geist des Menschen irgendwie angemessen sind und nicht nur viereckige Möbel, die für alle gleich sind irgendwo, sondern etwas, was auch, wo man zum Beispiel Möbel macht, Werkstücke macht, die dem individuellen Menschen in seiner Formgebung angemessen sind. Die kein Mensch braucht vielleicht, der vielleicht so ganz schwärmerisch über erlebt, der braucht vielleicht einmal ein paar alte Formen in seiner Umgebung, damit er mal ein bisschen an den Ecken heruntergeholt wird, dass sie über der Erde schweben. Ein anderer, der blumenfest auf der Erde sitzt, der hätte es vielleicht einmal notwendig, ein bisschen in beweglicheren Formen zu leben, zum Beispiel. Also das heißt, eine Industrie zu schaffen, die für den individuellen Menschen angepasst ist. Mit der heutigen Technik kann man vieles tun, daher kein Verfluchen der modernen Technik. Wie macht man jetzt Möbel zum Beispiel für individuell angepasst für Dutzende Menschen? Ohne dass das jetzt irre teuer wird. Weil es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass jetzt ein Tischler, so wie früher, in monatelanger Arbeit das macht. Das wird bei der heutigen Anzahl der Menschen, die da sind, wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir brauchen auch eine Unterstützung der Maschinentechnik, die entwickelt wurde. Und die so dorthin zu entwickeln, weiterzuentwickeln, dass sie auch möglich macht, das Individuelle, das heißt das individuell Geistige in die Gestaltung hineinzubringen, das ist eine Zukunftsaufgabe noch. Es ist noch nicht erfüllt. Also so wie die Technik jetzt ist, ist sie noch nicht ganz so weit, dass sie diesen Impuls machen kann. Aber es ist vieles vorbereitet. Und wir sehen im ersten Bild des Dramas sehr deutlich, wie dieser Dr. Strader, also eines dieser beiden Irrlichtern, der eigentlich Techniker ist, Naturwissenschaftler ist, wie der anfangs wahnsinnige Schwierigkeiten hatte, ans Geistige heranzukommen, der erst, das war im ersten Drama, dadurch, dass er erlebt hat, dass da ein Medium aufgetreten ist, eine Seherin, die eine Schauung hatte, die in Trance verfallen ist, in seiner Gegenwart, und die Theodora, und die eine ganz bedeutsame Schauung hatte, und von dem Ereignis, wenn man es äußerlich anschauen kann, als Naturwissenschaftler ist es immer interessant, wenn man es von außen anschauen kann, weil man tut sich schwer, das von Inneren erleben, weiß man nichts, aber wenn ich es außen sehe, bin ich beeindruckt. Also der Strader war davon unheimlich beeindruckt, seitdem sagt er, ja, irgendwie muss es da irgendwas geben, und es lässt ihm jedenfalls keine Ruhe. Im dritten Drama werden wir sehen, dass er mittlerweile seit 7 Jahren mit dieser Theodora verheiratet ist. Also es entwickelt sich weiter. Sie sind einander näher gekommen. Und also jedenfalls schicksalsmäßig hat die Theodora in ihm ausgelöst den Impuls, wirklich das Geistige auch zu suchen. Also sich auch auf den Weg zu machen, obwohl zunächst durch seinen ganzen Intellekt, der natürlich was mit dem Herrn Ariemann zu tun hat, weil er zwar ein starker Techniker ist, aber so blockiert noch ist, dass er zunächst einmal selber bewusst noch nichts für erleben kann. Er kann nur mittlerweile von außen anschauen, naja, so gehört die meisten Menschen im Grunde. Aber mittlerweile im dritten Drama ist es so weit, dass er doch gewisse, ich sage einmal, Inspirationen hat, dass er in seine Technik etwas hineinbringen kann, sie so zu erneuern, dass sie mit dem Geistigen des Menschen, mit dem individuell Geistigen des Menschen vereinbar ist. Also er hat eine Maschine oder zumindest das Modell einer Maschine konstruiert, das erfahren wir im ersten Bild, die das möglich machen soll. Es ist zwar erst ein Modell, es ist noch nicht produktionsreif, aber so ein Modell ist da. Und wir sehen im ersten Bild dieses dritten Dramas überhaupt, wie ein Menschenkreis von Bürgern und Bürgerinnen, 12 in der Summe genommen, eingeladen werden in einen Rosenkreuzertempel. Gut, also ein Rosenkreuzertempel kann man sich noch vorstellen, ist so ein bisschen ein Mysterienbund, in dem Fall ein bisschen noch auf dem alten Schlag, das heißt also mehr so Geheimgesellschaft verborgen zunächst. Aber sie sind jetzt bereit, einen großen Schritt zu machen, sozusagen die Tore zu öffnen und Menschen von außen einzuladen, mit denen sie gemeinsam weiterstreben wollen, weil sie jetzt endlich einmal finden, es genügt für unsere Zeit nicht mehr, das im Verborgenen zu pflegen, sondern wir müssen in Kontakt mit den Menschen draußen sozusagen treten. Und ein wichtiger Anlass dazu war auch, dass Johannes Thomasius, der Maler, der also Maler eigentlich ist, eng verbunden ist mit der Maria, allerdings im zweiten Drama haben wir gelernt, dass er sich eine Zeit lang von Maria trennen muss, weil nämlich die Sache so war. Seine künstlerischen Inspirationen hat er sich eigentlich immer von ihr geholt. Und selber war es ihm noch ein bisschen so zu mühsam und so schwer, den geistigen Weg so dorthin zu finden, dass er wirklich diese Impulse hereinholen kann, die stark genug sind, um wirklich künstlerisch schaffend tätig zu werden. Ja, so ein bisschen spirituelle Einsichten und Ideen hat er schon gehabt, aber die reichen halt nicht aus, um ein Werk wirklich zu schaffen. Da hat er sie gebraucht dazu. Und es kam aber dann immer deutlich heraus, Maria hatte das im zweiten Drama deutlich erlebt, zunächst als fast schockierend, sie muss sich von ihm trennen, weil er muss endlich seine eigenen Kräfte entwickeln. Und wenn er immer nur von meinen zehrt, wird er sie nicht entwickeln. Also muss eine gewisse Trennung einfach sein. Und die wurde durchgeführt, hat den Johannes Thomasius also ziemlich erschüttert natürlich das Ganze, hat ihn dann, weil er noch immer nicht selbstständig werden wollte, ziemlich in die Fänge des Luzifer geführt, weil der Luzifer ist ja, der hat sehr viel geistiges Licht erzeugt, aber es ist auch ein bisschen fadenscheiniger Glanz, wunderschön, aber vielleicht nicht ganz. Schon, die Wahrheit ist es auch immer, nur meistens so dargebracht, Luzifer ist so, er sagt meistens die Wahrheit. Er sagt es nur so, dass die Leute komplett missverstehen. Er sagt es immer so, das ist ganz das Gegenteil von dem, was man eigentlich daraus ziehen soll. Aber hat er was Richtiges gesagt? Ja, wenn wir so blöd sind, das nicht merken, dann sind wir selber schuld. Also Luzifer kann gar keine Schuld geben, der wird es halt immer prüfen, eigentlich in Wahrheit dadurch auch. Also dem ist der Johannes ein bisschen in die Fänge geraten. Aber was hat er dadurch gemacht? Wirklich künstlerisch schaffend war er jetzt nicht mehr, weil die Kräfte fehlen ihm, seit die Maria sich ein bisschen distanziert hat von ihm. Aber er kann jetzt sich dem klaren Denken hingeben, no, das ist immerhin gut. Klares Denken hat nämlich, wie sich dann herausstellen wird, erläuterte Kräfte, weil im zweiten Drama musste er nämlich erfahren, ich habe eine so geistige, fast platonische Beziehung zur Maria, die mich so geistig inspiriert, ist doch eigentlich ein bisschen auf der unteren Ebene auch sehr stark vertreten. Also ist ja nichts Böses, aber wenn man sich der Illusion hingibt, dass es nur hochgeistig ist, dann ist man vielleicht also am falschen Pfad. Also es war eigentlich mehr die sinnliche Begierde, die da war und der Rest war Bequemlichkeit, weil da kriege ich die wunderbaren Inspirationen von mir. Also im Grunde hat er sie benutzt, um sich bequem und schön zu machen. Wenn man es jetzt sehr extrem ausdrückt, ist natürlich überzeugt. Ich muss dazu sagen, dass der Johannes Thomasius als Maler schon ein Mensch ist, der trotzdem schon einige Schritte auf dem geistigen Entwicklungsweg getan hat. Also Sie sehen, man kann schon ganz schön weit sein und trotzdem noch einige Schwierigkeiten zu überwinden haben. Es geht halt um die Arbeit an sich selbst. Naja, also jedenfalls durch das strenge Denken, dem er sich seit der Trennung hingegeben hat, hat Leutern die Kräfte auf die Begierden. Das ist richtig. Auch eine positive Folge des abstrakten Denkens, das wir so in den letzten Jahrhunderten entwickelt haben, dass es diese überschäumenden Begierdekräfte, die früher eigentlich da waren und die eben dann nur einen ausgerechten Menschenkreis es geschafft hat, die wirklich so ganz in den Griff zu kriegen und die anderen mussten von oben niedergehalten werden. Na, da hat dieses Denken schon etwas gewirkt, das macht uns halt ein bisschen steif und tot, so als ein ganzer Mensch. Also da schlafen euch die Triebe auch irgendwie, jetzt werden ein bisschen fader. Gut, also das ist alles beim Johannes Thomasius der Fall gewesen, aber gewisse Eingebungen hat er trotzdem, auch ein bisschen vom Luzifer her. Und er war fähig, jetzt über das Geistige zu sprechen in einer Sprache, dass es wirklich der Mensch auf der Straße draußen auch versteht. Also nicht mit irgendwelchen Geheimzeichen und kryptischen Äußerungen irgendwie, die kein Mensch versteht, sondern so, dass auch ein normaler, interessierter Mensch von draußen beginnt zu verstehen. Und das war für die Brüder dieses Rosenkreuzer Tempels jetzt der ausschlaggebende Impuls zu sagen, jetzt können wir mit unseren Dingen in die Welt hinaustreten, wir haben eigentlich eine Verständigungsmöglichkeit. Die Zeit ist reif, dass wir den Menschen draußen begegnen. Weil weil sie natürlich auch empfunden haben, ja, aber wir müssen draußen in der Welt wirksam werden. Und die Zeiten haben sich eben geändert. Naja, und jetzt sind diese Bürger da, diese 12 Bürger zunächst, die Tempelbrüder sind noch nicht erschienen, man wartet also dort und kommt in Gespräche für und wieder. Manche sagen, ja, also diese Rosenkreuzer, diese Spinnerei, was Geistige, Uninteressante, wollen ja uns dort hereinlocken und sie da das Männliche der Alltäglichkeit geben und ich glaube, sie werden uns irgendwelche Weisheiten mitteilen und andere sind da ganz begeistert, also es gibt für und wieder ganz starke Stimmen. Ja, also schließlich kommen dann die Herren des Rosenkreuzer Tempels, sind ja, Wiederverkörperungen von alten Tempelrittern, die im zweiten Drama eine Rolle gespielt haben. Jetzt sage ich gleich was Wichtiges, der Gedanke der Wiedergeburt, der Reinkarnation spielt auch eine ganz wichtige Rolle in diesen Dramen. Reinkarnation ist ja so in unseren westlichen Kreisen ein Gedanke, der nicht so verbreitet ist, oder, obwohl ich schon vor Jahren habe ich mal gelesen, 10% der Deutschen zumindest glauben an Reinkarnation fest. Aber immerhin, es ist kein Gedanke, der so sehr im Abendland schon verwurzelt ist, der im Orient eigentlich gang und gäbe ist, fast überall. Auch dort, wo man es nicht auf den ersten Blick sieht, im Judentum zum Beispiel gibt es auch Überlegungen dazu, es ist halt nicht so an der Oberfläche. Im Islam wird es gar nicht gern gesehen, obwohl es bei vielen Sufi-Orden und so das sehr wohl eine Rolle spielt. Und ganz stark dann natürlich im Indischen, drinnen im Buddhismus, natürlich im Hinduismus und so weiter. Das ist ein selbstverständlicher Gedanke. Und das ist aber im Orient im Grunde immer der Gedanke, das ist was Grässliches. Immer wieder runter in diese finstere, leidvolle, äußere Welt. Wir wollen ins Geistige hinein. Da ist viel schöner, viel reicher die Welt. Das ist ein wie ein finsterer Schleier, der sich darüber zieht. Dann feiert man in Indien den Tod mit weißen Gewändern, weil endlich geht man ins Licht wieder hinein. Selbst heute gibt es die Empfindung noch. Bei uns ist das, wir sehen nur die schwarze Seite, was bei das Grab hinunterfällt. Die Inder sehen, was ins Geistige hinauffällt. Naja, beide haben irgendwo recht. Beide haben irgendwo recht. Ich meine, wir sehen das Schmerzliche daran und werden daran wach. Weil wenn uns was wehtut, dann werden wir wach. Oh, jetzt tut mir das Kreuz weh. Aha, ein Kreuz habe ich. Wenn es mir nicht wehtut, weiß man gar nicht, dass man es hat. Aber wie es sticht, wird im Alter dann ein bisschen stärker, aber macht nicht, wachen wir auf. Also alt werden hat schon auch seine Sachen, es ist bewusstseinswegend. Auch wenn es manchmal unangenehm ist. Also damit gehen wir durch unsere westliche Kultur, gehen wir durch diese Schmerzliche durch. Naja, und jetzt zum Beispiel Lessing den genialen Gedanken auch sagt, ja, der Gedanke der Wiedergeburt. Also ich schaue mir den Menschen an, den individuellen Menschen, er entwickelt sich in seinem Leben, hoffentlich. Aber wenn er wirklich ein bisschen Mensch ist, dann arbeitet er irgendwie an seiner Weiterentwicklung. Aber wenn ich ehrlich bin, wie viel bringe ich denn in einem Leben weiter? Jetzt tue ich ein bisschen was und dann bin ich eine Stufe weiter, aber die Perspektive, was noch alles möglich wäre, ist fast unendlich. Also eigentlich, wie wäre das denn, wenn ich dann wieder eine Chance bekomme, irgendwo weiterzubauen an dem Weg? Und der sagt ja eigentlich, das müsste doch sogar die Triebkraft der Entwicklung der Menschheit überhaupt sein. Die Menschheit geht da durch. Das ist also fast absurd, wenn ich nur so ein kleines Stück mache. Und also für ihn ist das ja eine fast logisch zwingende Notwendigkeit, für den Lessing. Wobei dazu sagen wir, also der gute Lessing, der gute Gotthold Ephraim Lessing, ein Aufklärer, ist also keiner, der jetzt also so ein bibelfester Peter oder dergleichen war und von Haus aus so ans Geistige geglaubt oder was. Eigentlich ein total rationaler Mensch. So rational, dass er von sich gesagt hat, ich bin so nüchtern, dass ich meinem ganzen Leben noch nie geträumt habe. Noch nie. Bei Tag bin ich wach und klar und in der Nacht ist finster aus. Dazwischen gibt es nichts. Also träumen nichts. Aber seine Logik sagt ihm, eigentlich müsste es, wenn es schon ein Leben nach dem Tod gibt, dann ist es eigentlich nur logisch, dass dass ich wiederkomme und dann weiterbauen kann. Und das wird ja natürlich auch das Schicksal erklären, weil da wirkt etwas weiter. Klar, weil ich habe was getan und die Aufgabe greife ich jetzt wieder auf irgendwo. Und er sagt, warum ist der Gedanke so absurd? Nur weil die Menschen als allererste drauf kommen sind, weil bei den alten Religionen finden wir es fast überall. Oder ist es absurd, weil ich nicht erinnern kann? Und sagt der Gott sei Dank, kann ich mich nicht erinnern. Wenn ich mich erinnern würde, das wäre für das jetzige Leben ganz, ganz schlecht. Weil was nutzt mir das? Ich war ein großer ägyptischer Pharao. Jetzt bin ich leider Straßenkehrer. Was nutzt mir das? Dann gehe ich als Straßenkehrer, als ägyptischer Pharao durch oder so. Das wird mir nichts nützen. Also, man muss sehen, mein Schicksal hat mich daher geführt und was mache ich jetzt da damit? Das wird schon seinen Grund haben, warum ich da jetzt weiterbaue. Und der äußere Glanz der Vergangenheit lässt sich nicht hinübernehmen. Die Äußerlichkeiten können wir nicht hinübernehmen. Aber die innere Aufgabe an unserer Individualität, an unserem Charakter, an unseren schöpferisch-geistigen Fähigkeiten zu arbeiten, das ist es, was wir mitnehmen. Das ist es, was durch die Inkarnationen durchgeht. Und was uns auch zusammenführt wieder mit anderen Menschen, mit denen wir schon in früheren Erdenleben Begegnungen hatten, denen wir vielleicht einmal in falscher Weise auf die Zehe getreten sind, im direkten oder übertragenen Sinne, wie auch immer, mit denen wir etwas auszugleichen haben, mit denen wir vielleicht auch gemeinsam eine weitere Aufgabe erfüllen können. Und ich sage einmal, wenn man das Leben beobachtet, immer wenn man schon ein bisschen älter geworden ist und so zurückschaut und sagt, es sind so viele Dinge, die mein Leben bestimmt haben, die ich nie bewusst angestrebt habe. Die Zufälle, die Schicksalsschläge, die haben passiert, so was an menschliche Begegnungen manchmal, die man gar nicht bewusst gesucht hat und die das Leben entscheidend verändert haben. Und wo ich manchmal man denke, ich schaue zurück, sehr, das hat System. Das ist nicht so irgendein planloser Weg, halt da wie da in links und rechts, sondern da fügen sich Bausteinchen zusammen. Beobachten Sie mal Ihr eigenes Leben auf das hinauf. Wo sind entscheidende Impulse hereingekommen, dass Sie jetzt da stehen, wo Sie stehen? Dass Sie das machen, was Sie machen, vor allem wenn es was ist, weil Sie sagen, das ist meins. Das muss ich machen. Das muss ich leben irgendwo, um ich selbst zu sein. Da führen uns oft viel mehr, nämlich die unbewussten Kräfte, wenn ich mir vornehme, so als 20-Jährige, mein Lebensplan wird so. Und ich will unbedingt das und das erreichen und das, den und den Posten kriegen und das Einkommen und die Familie und das Haus haben. Und nachher kommt alles komplett anders und wenn man zurückschaut, sagt man, Gott sei Dank ist es anders gekommen. Ich wäre mit dem ganz tot unglücklich. Weil das zuerst war halt eine relativ abstrakte Idee im Kopf, das Schicksal sitzt ein bisschen tiefer. Da müssen wir schon ein bisschen in die unterbewussteren Ebenen hineinschauen, die uns manchmal weiser lenken als das da oben. Manchmal ja nicht, weil der Herr Luzifer und der Herr Ariman oder die Frau Luziferin, wie auch immer, das ist immer ein bisschen was. Zweitig ist noch das Hübschere, das ist bei Lucifer schon stark vertreten drinnen. Aber die wirken natürlich auch am liebsten in diesen unterbewussten Kräften, weil wenn die sagen nicht, ich bin jetzt der Herr Ariman, was die bitte da verführen zum Tötenden, zum Abstrakten. Und der Lucifer sagt das auch nicht, also die wirken auch, indem sie uns unbewusst verführen natürlich. Aber genau das müssen wir durchschauen lernen. Also auch das wollen diese Mysterien da ein bisschen zeigen, dass uns die Augen für diese Herrschaften aufgehen. Und diese Augen sind dem Herrn Johannes Thomasius aufgegangen. Also bei den Rosenkreuzern haben jetzt gesagt, gut, er hat dieses Werk geschaffen, wir können sprechen zu den Menschen draußen und sie alle erwarten jetzt Ende des ersten Bildes, dass da endlich der Herr Thomasius selber kommt, er wird also von allen erwartet im Tempel, alle schauen schon auf die Uhr, da das Mysterium der Arme in unserer Zeit spielt, dürfen sie auch eine Uhr haben. Und er kommt und kommt und kommt, das zieht sich ein bisschen hin, dann endlich ist er da und alle gratulieren ihm also zu seinem großartigen Werk, das er geschaffen hat. Sie führen also bei der Maria wieder in die zu, also sozusagen, du darfst jetzt wieder Maria begegnen und das ist alles wieder in Ordnung und du hast deinen eigenen Weg gefunden und dergleichen. Und Johannes Thomasius hört sich das alles an und sagt dann, ja, meine Verspätung hat den Grund, dass ich dem Herrn Ahriman begegnet bin. Das heißt, dass mir ein Erlebnis bewusst geworden ist, das mit diesem Herrn Ahriman zusammenhängt, und der hat mir irgendwie deutlich gemacht, dass ich in meinen Seelentiefen ganz stark mit dem Luzifer verbunden bin. Und dass das, was ich an geistigem Wissen, an geistiger Weisheit gebracht habe, zwar durchaus der Wahrheit entspricht, dass aber da ich selbst von diesen Kräften ergriffen bin, von diesen Widersacherkräften, dass das dadurch mein Werk in der Welt eine ganz negative Wirkung haben wird. Also eigentlich was Hochdramatisches. Muss man sich eigentlich das Anthroposoph sehr zu Herzen nehmen, weil man stellt sich jetzt hin und schreibt vielleicht ein anthroposophisches Buch oder so, ist als Anthroposoph, um die Menschheit geistig zu beglücken. Und es ist sowas im Hintergrund. Welche Wirkung hat das dann in der Welt? Kann man nicht unbedingt ausschließen auch. Also zumindest muss man dann sehr, sehr intensiv an sich arbeiten, um solche Einflüsse zu durchschauen und dann vielleicht auch zu entscheiden, ich lasse es lieber, das zu veröffentlichen. Obwohl Wahrheiten drinnen sind, aber ich selbst noch nicht reif genug bin, dass daraus wirklich positive Wirkungen kommen, weil man eben geistig mit seinem Werk in gewisser Weise verbunden bleibt, weil dann nämlich genau das passiert, was der Herr Luzifer will. Er sagt Wahrheiten, aber er sagt sie so, dass sie völlig missverstanden werden. Und das kann sehr leicht passieren. Es ist in den Feinheiten so eines Werkes dann drinnen, sehr leicht. Und man kann es eigentlich gar nicht widerlegen. Es ist alles wahr. Und trotzdem wird es falsch verstanden und führt in die falsche Richtung. Also, das heißt, es erfordert eine unheimliche Wachsamkeit, eine unheimliche charakterliche Entwicklung, eine ungeheure Verantwortung, solche Dinge zu machen. Und nichts ist schlimmer, als wenn man so einer gewissen, wie soll ich sagen, geistigen, natürlich schon sehr raffinierten und verfeinerten Eitelkeit verfällt. Ja, ich habe so gewisse Einblicke und lasse teilnehmen daran. Wir sind eh Wahrheiten, ja. Aber hauptsächlich gefällt einem daran, heute bin ich doch dabei. Ja, und natürlich, das spielt sich ja nicht so leicht an der Oberfläche, das wird auch des eigenen Bewusstseins, aber natürlich wird das keiner so direkt sich zu sich selbst sagen, dann wird das schon drauf kommen. Das Tückische ist, dass das mehr in den Untergründen des Bewusstseins sitzt. Und da muss man erst hineinblicken lernen, um zu sehen, dass das, was oben natürlich ganz nüchtern und klar und Ergebnis geisteswissenschaftlicher Forschung ist, dass da unten das schon ein bisschen um den eigenen Glanz fallen geht. Also das ist eine ganz strenge Mahnung, über solche Dinge überhaupt zu sprechen, solche Dinge in die Welt zu setzen und sich der Verantwortung bewusst zu werden. Das ist Johannes interessanterweise durch die Begegnung mit Ahriman bewusst geworden. Der macht sich nämlich bewusst, dass er in den Fängen des Luzifers sitzt, also einer an dem anderen. Das ist auch sehr interessant. Und was jetzt noch dramatischer ist, er sagt zu den Rosenkreuzer Brüdern, eigentlich habt ihr keine Berechtigung, diesen Tempel zu führen, weil ihr das nicht durchschaut habt. Ihr wollt euch auf mein Werk stützen, ihr wollt durch mein Werk wirken in der Welt, ihr seid die großen Geisteslehrer, die großen Eingeweihten und habt das nicht durchschaut. Damit habt ihr eigentlich das Recht verwirkt, einen Posten auszufüllen in Wahrheit. Weil dann muss ich sagen, wenn ich das jetzt ein bisschen fortdenke, dann habt ihr zwar vielleicht viel Wissen über Geistiges, aber wirkliche Einblicke habt ihr nur sehr sparsam. Und das genügt nicht. Abstraktes Wissen allein genügt nicht, sondern ich muss in der konkreten Realität erkennen, was geistig los ist. Naja, worauf die Rosenkreuzer Brüder relativ schnell den Saal verlassen und sagen, dass der Tempelmeister, der Großmeister, die Larius Rotgetreu sagt, und es wird sich unser Werk so jetzt nicht fortsetzen lassen. Weg sind sie. Gut, inzwischen drittes Bild. Drittes Bild führt uns in die Welt Luzifers. Also jetzt schwebt man da ein bisschen oben beim Luzifer. Da schwebt besonders gern der Herr Professor Capesius mit seiner Seele.
Im zweiten Bild. Wir sind jetzt am Ende.
Da bin ich jetzt in meinem dritten Bild. Luzifers Welt ist drittes Bild.
Aber das zweite.
Das zweite Bild war jetzt, wo der Johannes Damasius kommt. Und wo er den Tempelbildern eröffnet, mein Werk ist, ob eins oder zwei, das wird man nicht so genau merken. Das ist wichtig, es geht eins ins andere über. Vorhänge haben wir eh keine. Und ich verwende dann die Vorhänge, also ist wurscht. Es sind Bilder, die ineinander übergehen. Nein, es ist jetzt das dritte Bild, also in der Welt Luzifers. Und wir sehen die Seele des Capesius, wie sie hier in der Welt Luzifers der Seele der Maria begegnet. Und wie Capesius, also sie spricht ihn an, er ist verwundert, eine Seele hier, die andere Seelen hören und sehen kann, und sie spricht ihn als Capesius an und er sagt, ich spreche ja nicht von Capesius, von dem will ich nichts wissen, ich will mich nur als Seele da oben fühlen und nicht als dieser körperliche Mensch da unten. Da oben ist es viel seliger und viel angenehmer, da unten ist es so schmerzlich, vor allem ist es für ihn nämlich schmerzlich, weil er in einer früheren Inkarnation, die eben auch da im zweiten Drama geschildert wurde, ein bisschen Mist gebaut hat. Und deshalb sagen wir, einige Schuld auf sich, also einige Fehler begangen hat. Sagen wir mal so, er hat seine ganze Familie verlassen, die Frau hat sich umgebracht, die Geschwister wurden zerstreut in die Welt. Und dann endlich findet ihn sein Sohn wieder und dann stellt sich heraus, der Sohn ist ganz auf der Seite der Kirche, er ist auf der Seite der Tempelbrüder und da gibt es auch keine Versöhnung. Also das Band zerreißt auch noch. Die Maria ist dann auch noch ein bisschen schuld, weil die ist ein alter Mönch in dieser Inkarnation im zweiten Drama, der Lehrer des Johannes ist und ihn ganz zum Kirchlichen bringt. Und das heißt, eigentlich entzweit sie Vater und Sohn zum zweiten Mal, jetzt hat er endlich seinen Vater gefunden, jetzt stellt sie heraus, da steht Gedanke gegen Gedanke, die können nicht miteinander, also ziemliche Verwicklungen, die sie alle mitbringen. Und die Hauptverwicklung liegt aber doch an dem Capesius irgendwie, und mit der will er sich nicht gern auseinandersetzen. Und irgendwie spürt er jetzt im Erdenleben eigentlich, müsste das... Irgendwas ist da, was er angehen müsste, weil er hat immerhin im zweiten Drama eine Rückschau auf diese Inkarnation gehabt. Und was nützt sie ihm jetzt im Moment? Gar nichts. Sie sagt ihm, eigentlich bin ich nicht stark genug, das wieder gut zu machen hier jetzt. Ich weiß gar nicht wie und mir fehlt die Kraft dazu und ich habe keine Idee, was ich da wirklich tun könnte. Und wir sehen dann im dritten Drama, wie eigentlich immer mehr, nur mehr verträumt da sitzt, von der Welt nichts mehr wissen will und sich so irgendwie in einen Zwischenzustand zurückzieht. Man wird halt sagen, so er hat so eine Art Burnout-Syndrom. Also er sitzt so teilnahmslos auf einem Sessel und mit offenen Augen und sieht aber nichts im Grunde. Also eben weil er überfordert ist mit der ganzen Situation. Also Sie sehen so, der Rückblick auf eine frühere Inkarnation, wenn wir jetzt einmal annehmen, dass es sowas geben könnte, muss nicht unbedingt heilsam sein, weil was nützt man das? Ich sehe, das war eigentlich eine großartige Inkarnation in gewisser Weise, aber mit schweren Fehlern belastet und ich habe keine Idee, wie ich mit denen umgehen soll. Was mache ich jetzt damit? Dann ist das Ganze eigentlich eine Belastung. Also das ist manchmal schon besser, wenn mich das Schicksal unbewusst zu Prüfungssituationen hinführt, die mir erst die Kraft geben, diese Probleme aufzuarbeiten sozusagen. Und wenn ich zu früh die ganze Dramatik eigentlich vor Augen habe, bewusst, und dadurch, weil das ist nämlich das Geheimnis, wenn einmal die Augen offen sind und das Bewusstsein erwacht dafür ist, dann wirken die Kräfte, die mich instinktiv führen, nicht mehr. Und das erleben wir in unserer Zeit der vielen Ebenen sehr stark, ich meine, bis ins Essen hinein. Wenn heute brauchen die Menschen 100 Bücher im Wort, die Ätherin steht, was soll ich essen, wie tue ich? Weil sie eigentlich nicht mehr spüren, was tut mir eigentlich gut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wartet der Doktor sowieso, sagt, wie ist es? Und der sagt wieder was anderes, und dann nehme ich das Dritte. Das ist wieder an, aha. Ja, da grübeln wir, verlernen immer mehr. Und sozusagen von den Instinkten führen zu lassen. Das ist der Geist des Aufwachens. Und der Lucifer sagt das sehr deutlich. Bei den Instinkten sagt er, da wirke ich. Lass mich doch führen. Ich kann das sehr gut. Und er macht das ja gut, der Herr Lucifer. Nur, er will halt nicht, dass wir aufwachen, weil dann sind wir seinem Recht draußen. Und wir müssen aber aufwachen, wenn wir uns selbst wirklich erkennen wollen. Weil wir bleiben ewig unselbstständig, wenn wir uns immer nur von noch so hohen Göttern führen lassen würden. Wir würden nicht eigenständige Menschen werden, sondern nur so im besseren Sinne Marionetten sein. Vielleicht wäre die Welt friedlicher, harmonischer, mit ziemlicher Sicherheit. Aber Individuen wären wir nicht. Bewusste Individuen, die freie Entscheidungen treffen, die individuell ihr Leben gestalten. Also wenn wir das wollen, müssen wir fast zwangsläufig den Fehler auch durch, weil unser Ich halt am Anfang noch sehr klein ist, noch sehr wenig Fähigkeiten hat und einmal probiert und zehnmal geht es schief, beim elften Mal funktioniert es vielleicht. Aber wenn wir das oft genug tun, kommen wir weiter. Und dann ist uns eine viel größere und viel weitere Zukunft offen, als wenn wir uns bloß instinktiv führen lassen. Also der Capesius jedenfalls will wieder zurück zu den Instinkten, um alles in der Welt. Nur nicht da unten aufwachen und jeden Tag sehen, was habe ich da für einen Stuss gemacht in der vorigen Inkarnation. Und womöglich, wenn ich schaue, da werden wahrscheinlich noch Inkarnationen sein, wo ich vielleicht noch ein größeres Blödsinn gemacht habe. Also, was da alles auf mir lastet, jetzt bin ich erstarrt und habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also lieber träumen oben. Und Maria sagt ihm aber sehr deutlich, in der Seelenwelt da, jetzt in der Welt Luzifers, oben dort, in diesem Seelenbereich, wo Luzifer sein Reich hat, sehr deutlich, aber dein Ich wirklich finden kannst du aber nur unten. Wir sind nicht ohne Grund hier unten als körperliche Wesen. Also wisst ihr, dass alles aufgeht, was uns eigentlich erst wahrhaft zu Menschen macht? Wir sind nicht volle Menschen, wenn wir nur da oben schweben. Sondern wir müssen da runterkommen, uns auf die Füße stellen, tätig werden hier, vielleicht auch Fehler begehen, aber dann werden wir wach, dann werden wir erst wirklich Menschen, individuelle Menschen. Dazu stehen wir hier auf Erden. Und die Mysteriendramen sollen uns auch das sehr bewusst machen. Also nicht nur, wir streben ins geistige Glück. Dann geht es uns wie den Capesius. Dass wir halt letztlich irgendwo ganz wegdriften und die äußere Welt an uns vorbeizieht. Und dann sehen wir die schlimmsten Dinge vielleicht aus und träumen von einer besseren geistigen Welt und greifen nicht ein dort, wo wir vielleicht hier in der äußeren Welt etwas tun müssten, tun könnten vielleicht auch in Wahrheit aus unseren Fähigkeiten heraus. Also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, aber in dem Moment will es Capesius noch nicht sehen. Und er sagt dann zu Maria nur, du denk daran, dass du mir auch etwas schuldig bist, weil du warst ja der Mönch, der uns entzweit hat. Also schau, dass du deine karmische Schuld abträgst und damit zieht er sich dann zurück. Und eben auch Johannes Thomasius erscheint in der Welt, in diesem Reich Luzifers oben und Maria ist jetzt so weit, oder die Beziehung zwischen den beiden ist jetzt so weit, dass sie wirklich wieder auch geistig, seelisch miteinander arbeiten können. Nämlich vor allem deswegen so weit, weil Maria bewusst geworden ist, dass sie nicht mit ihren Seelenkräften einfach ihn immer überschwemmen darf. Und das ist ihr nämlich im zweiten Drama draufgekommen, dass ja, einerseits hat sich der Johannes leicht gemacht, indem er sozusagen an ihren Lippen hängt und aus ihrer Seele trinkt, aber ich habe das natürlich als Maria auch unheimlich genossen, wie ich sehe, wie der Freund alle meine Ideen in seiner Kunst verkörpert und das hat mir schon sehr wohl getan, dass er meine Ideen und meine Eingebungen Ding. Und sie ist im zweiten Drama darauf gekommen, dass das eigentlich auch schon eine verfeinerte, raffinierte Form der Selbstsucht war, der Selbstgefälligkeit war. Und das hat sie mittlerweile durchschaut und überwunden und dadurch ist das nicht mehr so ein Problem. Also sie zumindest kann da die Grenze ziehen und dadurch dem Johannes auch wirklich helfen, ohne seine Selbstständigkeit zu untergraben. Und sie sagt dem Johannes also auch ganz deutlich, ja, lieber Freund, du hast also schon gewisse geistige Eingebungen, du hast gewisse, so sagen wir, willensichtige Erscheinungen, also geistige Erlebnisse, sprich also, du siehst etwas tiefer in die Welt hinein, aber du bist noch nicht an dem sogenannten Hüter der Schwelle vorbeigekommen. Der Hüter der Schwelle, der ist der uns nämlich erst ermöglicht, mit vollem wachen Bewusstsein in die Welt einzutreten. Und das geht nur, wenn wir volle Klarheit darüber haben, wer wir selber eigentlich sind. Wie klein wir eigentlich sind, wie hässlich wir im Geistigen noch sind, wie unentwickelt wir im Geistigen noch sind. Da gibt es nämlich einmal den kleinen Hüter der Schwelle. Und dann gibt es noch einen großen, es gibt eigentlich zwei. Es gibt eigentlich zwei Hüter der Schwelle. Es gibt einen kleinen, der also bezieht sich auf die Selbsterkenntnis und bedeutet, schau einmal an, wo du wirklich stehst. Wie schaut das Wesen aus, das du eigentlich wirklich bist? Das begegnet dem bereits mehrmals dem Johannes als der sogenannte Doppelgänger. Also eine geistige Erscheinung, die ihm auch äußerlich irgendwie ähnlich ist, wir zeichnen sich immer sehr schattenhaft, das heißt, ich komme immer einen schwarzen Quandl, um es nicht zu deutlich zu machen. Dieses Erlebnis kann man in sehr unterschiedlicher Gestalt haben. Doppelgänger ist eine der Formen, wo das Ganze mehr ungeschult, unbewusst passiert, also ohne dass man es direkt durch die geistige Schulung anstrebt. Wenn man es nämlich direkt als den sogenannten kleinen Hüter der Schwelle erlebt, schaut er nicht ganz so ähnlich aus im geistigen Erleben wie wir selbst, sondern dann ist eine sehr, sehr hässliche Gestalt. Eine sehr, sehr hässliche Gestalt. Im ersten Drama hat er kurz einmal so, ganz am Anfang, ich glaube im zweiten Bild hat er noch so einen Blick drauf, so ein grässlicher Gier durch oberen Wurm oder irgend sowas. Und ich selbst bin das, da hat er mal kurz so einen Blick. Also das heißt, wenn man es in ein Bild, als ein Bild malen würde, oder erinnert es vielleicht so an die Gestalten von Hieronymus Bosch oder solche Dinge, wenn Sie das sehen, diese sehr grässlichen und hässlichen Gestalten. Also, Sie brauchen nicht glauben, wenn man da ins Geistige schauen und selbst betrachten, das kennt der strahlende König oder der wunderschöne Jüngling mit der großen, Lorbeerkranz oder mit der großen Aura ist, sondern es ist ein sehr düsteres Bild. Von dem, wenn Sie heute anschauen, was oft in der Filmindustrie ist, die ganzen Horrorgeschichten und diese Sachen. Hinter Film, ich meine, das meiste ist ein Blödsinn, wie das ausgewagt wird, aber der Urimpuls, wo die Menschen drauf kommen, ist, dass sie meistens irgendwo vielleicht in einem Traum oder wo ein bisschen was, ein Zipfel von dem schauen. Jekyll und Mr. Hyde. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ganz klar. Also das Doppelgänger-Motiv ist in der Literatur sehr verbreitet. Und wie gesagt, die Form des Doppelgängers ist noch die mildere. Das haben Goethe schildert das zum Beispiel auch einmal ganz deutlich. Er ist mit dem Pferd unterwegs und sieht einen Reiter entgegenkommen und das ist er selber. Er ist es eigentlich selbst. Zwar ein bisschen anders gekleidet und in einem anderen Alter, aber er ist es selber. Es war natürlich eben kein äußeres Erlebnis. Es war, wenn Sie wollen, eine Vision, aber die so real war wie ein äußeres Erlebnis. Haben viele Dichter geschildert, weil die einfach ein bisschen sensibler für solche Dinge sind. Aber das ist noch sozusagen die harmloseste, die schonendste Form. Also wenn man wirklich so ist, diese eigentliche Gestalt des kleinen Hüters sehen, dann ist das also mehr so ein Urviech. Also wir sind eigentlich so ein hässliches Urviech.
Ein wilder Wurm erscheine ich mir.
Genau.
Also sich selber erkennen, ein wilder Wurm. Also die ganze Begierde, die er für die Maria befindet, die schaut
er da. Die schaut er da drin, in einem Bild. Natürlich ist er kein äußerer Wurm, das ist schon klar. Aber es ist ein Bild, für das wir eigentlich seine Seele, wie sein Wesen innerlich ausschaut. Und das Bild drückt es halt sozusagen symbolisch aus, wie der Traum gewisse Dinge symbolisch ausdrückt. Aber das Bild sagt schon mehr als 1000 Worte sozusagen. Also das und jetzt sehen Sie, dass dadurch viele Menschen instinktive Scheu haben, sich ans Geistige heranzuwagen, weil angenehm ist es nicht. Und weil ich denke, so eine Begegnung ist nicht unbedingt, wenn man sagt, ich will ins Geistige streben, mich erheben zu schönen Dingen, und dann kommt man als erstes so ein Wurmerl entgegen oder ein ziemlich hässliches oder ein ziemlich fettes, dickes Wurmerl. Und alles andere wäre eh schön, aber gerade ich bin der Wurm da. Das ist irgendwie für Selbstbild nicht unbedingt schmeichelnd. Aber damit muss man leben lernen. Also, ich sage viele so ganz eingefleischte Materialisten, die sofort, wenn sie vom Geist passieren, sage ich immer, fangen jetzt zu wedeln mit allen Armen an das Haum. Weg, gibt es nicht plötzlich Unsinn, von sowas darf man hier nicht sprechen. Weil es Angst, weil so knapp dran sind und ahnen, wer da lauert dahinter und wie das ausschaut. Und sie wollen nicht dran. Weil das Blöde ist ja, wenn man einmal das geschaut hat, dann kann man nicht mehr sagen, da war nichts. Das ist leider Gottes dann ein so einprägsames Erlebnis, dass ich nicht mehr sagen kann, gut, ich muss mein Leben ändern. Und zwar radikal. Nicht, weil was irgendwer befiehlt, aber weil ich sage, mit dem Wurm möchte ich nicht auf Dauer leben. Das Ungeziefer müssen wir loswerden. Und im zweiten Drama heißt es so schön, ich sehe nur die milde Form des Doppelgängers, aber immerhin, er sagt, ich weiche nicht von dir, bis du mich zum Gleichnis gemacht hast, des Wesens, das du werden sollst. Also, du musst meine Gestalt so verwandeln und so verehren, und daran wirst du dann messen können, wie weit du bist. Also du musst mich verwandeln. Und wir haben jetzt im dritten Drama, im dritten Bild, 3-3, schön, die Begegnung mit dem Doppelgänger wieder, der Johannes begegnet dem Doppelgänger und er sagt, also Johannes hat sich mittlerweile dem klaren, nüchternen Denken übergeben, das hat Kräfte, welche Seelen läutert. Also gerade die Begierden werden dadurch einmal abgedämpft, das hat sich der Johannes gewandelt, seine Begierde zu Maria ist erloschen, er kommt mir jetzt nahen, ohne dass eine Gefahr besteht und er braucht mich auch jetzt wieder und sagt, Luzifer, du musst mir jetzt überlassen, er soll sich wieder ein selbiges Mensch finden. Und ja, Luzifer lässt aber trotzdem nicht gern wen aus, wenn er es einmal schon ein bisschen am Kragen hat. Und jetzt weiß er, Maria wird er nicht mehr lieben, also da wird er nicht mehr herankommen. Aber lieben wir, dann so einmal so von unten herunter. Gut, und halt den anderen. Also es bahnt sich an, dass die Entwicklung jetzt auf jemand anderen gelenkt wird, wo das auch gerade nicht so sein sollte. Und das stellt sich dann sehr wohl im vierten Bild sehr bald deutlich heraus. Viertes Bild beginnt damit, das Vortrag, dass wir durchkommen, sehe ich auf der Uhr. Im vierten Bild sehen wir Dr. Schrader feiert den 7. Hochzeitstag mit Theodora der Seherin, mit der er verheiratet ist. Und er schildert ihr, also, wie stark also die Beziehung zwischen den beiden ist, wie sehr sie ihm geistige Impulse gegeben hat, wie sie ihm eben durch ihre Schauungen das Vertrauen in die geistige Welt gegeben hat, auch wenn er selber noch nicht schauen konnte, weil er konnte jetzt irgendwie das doch als Realität annehmen und selbst als die Schauungen nicht mehr kamen, warst du mein geistiges Licht und er sagt das sehr zögernd, weil offensichtlich sind die Schauungen der Theodora mittlerweile erloschen und Strada ist irgendwie betrügt oder sagt, naja, ist das nicht schwer für dich, dass du diese Fähigkeit verloren hast? Und Theodora sagt, nein, eigentlich nicht. Ich habe sie genommen, wie sie aufgetreten sind, ich habe eigentlich nichts dazu getan und ich nehme es zur Kenntnis, dass sie weg sind. Das ist eben etwas, was mir gegeben wurde und wieder genommen wurde. Damit habe ich kein Problem. Das eigentliche Problem ist jetzt, in der allerletzten Zeit, sind diese Schauungen wieder aufgetreten. Allerdings in einer ganz, ganz anderen und düsteren Weise, weil vorher waren ihre Schauungen immer sehr, sehr lichtvoll, sehr positiv, zukunftsweisend. Jetzt haben sie einen ganz düsteren, erschreckenden Charakter. Und, sie konnte sich das zunächst nicht erklären, bis sie dann immer mehr entdeckt hat, in dieser Schau tritt ein Mensch, ein Gesicht immer wieder auf, Johannes Thomasius. Das heißt, sie erlebt in ihrer Vision immer wieder den Johannes Thomasius. Und am Ende dieser vierten Szene hat sie wieder so eine Schauung. Strada fragt noch, Theodora, was siehst du jetzt? Und damit wird es finster. Also wir erfahren zunächst nicht, was sie sieht, aber es muss also ein sehr schreckliches Erlebnis sein. Fünftes Bild fängt ganz ruhig an. Es kommen Familie Balde, Dr. Strada, es dürfte regnen, weil Dr. Strada mit dem Regenschirm kommt, und Professor Capesius. Den Professor Capesius führen sie mehr oder minder herein, weil der ist mittlerweile wirklich völlig weggetreten. Also der ist für die äußere Welt im Moment nicht zu brauchen. Der läuft also Winter aus, wenn er mit. Und Familie Balde und Capesius setzen sich halt zum Tisch dort. Das ist offensichtlich in dem Gartenhäuschen der Baldes. Strada steht vorne, langes Schweigen. Und er stellt sich heraus, sie kommen vom Begräbnis der Theodora. Sie ist gestorben. Unerwartet. Also vor allem auch für die Familie Balde und namentlich für Felix Balde ganz unerwartet, weil er auch so gewisse instinktive geistige Fähigkeiten hat, wo er sagt, ich kann eigentlich einen Menschen ansehen, ob noch viel Lebenskraft in ihm ist oder nicht. Und bei Theodora hatte ich immer das Gefühl, sie sprüht eigentlich vor Lebenskraft. Und er kann sich eigentlich nicht erklären, wie er sich so täuschen konnte bei ihr. Und Strada erzählt dann eben den Felix Balde so eigentlich ganz beiseite und in dem Vertrauen, was ihn so quält. Also in ihren letzten Tagen hat sie immer wieder von Thomasius gesprochen, als etwas, was sie betrübt, verfolgt geradezu. Und, könnte ich sagen, niedere seelische Begierdenkräfte nach der Seele der Theodora. Das heißt, wenn wir jetzt von niederen Begierden oder der kleinen sinnlichen Begierden in gewisser Weise sprechen, so muss sich das nicht immer als äußeres sexuelles Verhältnis abspielen. Es geht hier mehr um eine subtilere Ebene. Es geht darum, weil was ist der Grund, warum man es eigentlich haben will? Weil er selber aus seinem Ich heraus noch nicht genug Schöpferisches aus dem Geistigen herausholen kann. Ist er angewiesen darauf, in gewisser Weise die Seele anderer Menschen, ich sage einmal, zu trinken, auszusaugen, sich zu nähern davon. Zuerst hat er es bei der Maria versucht, die hat es sehr gut ausgehalten, weil die eigentlich ein sprudelnder Quell an Seelenkräften war. Und die war eigentlich sehr dankbar, dass da wer aus ihrer Quelle ununterbrochen trinkt und schlürft und nur halt nichts Eigenes draus macht. Bei der Theodora, wo diese seherischen Kräfte nicht so bewusst sind wie die geistigen Kräfte bei der Maria, nicht auf einer bewussten geistigen Schulung beruhen, die kann sie weniger wehren dagegen. Und das heißt, indem der Johannes jetzt sich an ihrer Seele nähert, entzieht er ihr Kräfte, die so stark wirken, dass sie schließlich auch ihre Lebenskräfte untergraben, bis ins Körperliche hinein. Sie werden sagen, das klingt jetzt wieder sehr mystisch und sehr abstrus. Ich sage Ihnen, das passiert öfter als man glaubt. In sozialen Gemeinschaften, in Familien, in Freundschaften, in Partnerschaften. Weil Sie müssen sich fragen, warum kommen oft Krankheiten zustande? Ja, nur weil äußerlich ein Virus oder was da ist, oder ja, so würde man es heute erklären. Aber die eigentlichen Ursachen von Krankheiten, zwar oft von ganz schweren Krankheiten, die da manchmal ganz plötzlich unvermutet auftreten, die hängen sehr oft damit zusammen, dass im Seelischen was nicht stimmt. Und das hängt sehr oft damit zusammen, dass in der sozialen Gemeinschaft, in der Partnerschaft, in der Familie, im Arbeitsumfeld, na, da weiß man ja mittlerweile ganz besonders, also wenn so Sachen wie Mobbing und dergleichen vorkommt, was auch die Seelenkräfte nämlich unterwühlt, weil warum? Da ist einer da, der will sich als der Große fühlen und die anderen niedermachen. Eigentlich trinkt er den scheinbar Schwächeren, die nämlich die Stärkeren in Wahrheit wären, seelisch. Nur die so viel Charakter haben, nicht jetzt so nach außen die anderen fertig zu machen. Denen ihre Kräfte saugt er weg und die werden dann krank werden. Und die kriegen alle möglichen Zustände, bis zum Tod sogar hin. Also solche Phänomene sind heute wahnsinnig verbreitet in Wahrheit. Nur man sieht es natürlich äußerlich nicht, weil da steht nicht der Stempel, bitte werde seelisch ausgesaugt. Das steht halt nicht drauf. Da müsste man etwas tiefer im Blick entwickeln, da muss man ja nicht hellsichtig sein oder was. Das kann man schon spüren, wenn man so soziale Gemeinschaften oft betrachtet. Und kann nicht viel spekulieren und das einfach betrachten. Was Steiner mit den Damen tut, soll er eigentlich auch nur ein bisschen den Blick, das Empfinden dafür wecken. Aber nicht auf die Art, dass ich jetzt ein Rezept bin, ich habe halt, aha, Punkt 1 ist erfüllt, Punkt 2, Punkt 3, aha, Diagnose, seelische Saugen von Hilfe. So einfach geht es nicht. Ich muss einfach einen Blick entwickeln, ein Gefühl entwickeln, das aufzunehmen, zwei Menschen zu sehen, wie die miteinander umgehen und ein Gespür zu kriegen, was da seelisch abläuft. Nicht nur äußerlich hinzuklotzen, sondern die Seele, wir kriegen sie in Wahrheit mit. Wir verschlafen nur so vieles. Mein Gott, wir verschlafen die halbe Außenwelt in Wahrheit. Fragen Sie sich, Sie sind jetzt hergegangen, hier mit offenen Augen durch die Welt, an wie viele Kleinigkeiten können Sie sich detailliert erinnern? Und die sie gesehen haben, mit Sicherheit gesehen, sie sind vielleicht mit der Straßenbahn oder was kommt da, ja, wo eine Straßenbahn fährt, da irgendwo, mit, weiß ich, Dutzenden Leuten gewesen, was hat die angehabt, welche Gesichter haben die gehabt? Ihre Augen ruhten auf ihnen, mit Sicherheit, und sei es nur für kurze Zeit. Und was kann ich mich noch erinnern, was ist mir bewusst geworden, schon da schlafen wir. Also wir können unendlich viel aufwachen noch, und wir können unendlich viel sehen noch, und wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, wird man mit der Zeit sehender. Das ist gar nichts Mystisches. Das ist ein ganz normaler Prozess. Er führt eigentlich nur zu einer größeren Wachsamkeit. Und das sollte es sein. Da kann man solche Dinge auch ein bisschen wahrnehmen. Und ich meine, manche Menschen sind auch so weit, dass sie das können und tun. Nicht nur im anthroposophischen Bereich. Ein guter Arzt eigentlich, ein guter Heiler, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber jetzt nicht im scharlatanhaften Sinne, sondern ein Mensch, der spürt, was los ist, müsste eigentlich das soziale Umfeld beobachten. Nicht, dass der Mensch drinnen steckt. Nicht sagen, ja, Diagnose, die ist ja auch schlimm. Aus. Und da gibt er alle möglichen Medikamente. Ihr müsst eigentlich schauen, in welcher sozialen Situation bin ich, wie schaut es in der Familie aus, wie schaut es in meinem Arbeitsumfeld aus. Ein bisschen ein Gespür dafür kriegen. Es sind wenige, die sich die Zeit dafür nehmen. Wäre aber unheimlich wichtig. Dann könnte man viele, viele Probleme auf ganz andere Art lösen, auch bei schweren Krankheiten, als dass man irgendwelche Medikamente da gibt, die womöglich eh nicht wirken oder die so brutale Wirkungen haben, dass die Nebenwirkungen die bisschen gute Wirkung, die es haben, zehnmal übertreffen und man dann zwar für das eine geheilt ist, aber zehn andere leiden hat. Also da ist ein riesiges Potenzial drinnen. Das alles steckt in dem vierten, fünften Bild von dem Mysteriendrama drinnen. Nur so eine Andeutung, was eigentlich das für Weite hätte. Man muss jetzt nur ein bisschen weiter schauen, steht jetzt nicht wortwörtlich drin. das nicht jetzt mal wörtlich da drin finden im Drama. Und trotzdem sind diese Sachen im Hintergrund da. Also ich sage immer, in dem Mysterien-Drama, das ist so die Skizze von irgendwas. Und die 4-5 Stunden, was das dauert, das ist so die Skizze. Und dahinter stecken 50.000 Stunden oder so, oder noch mehr. Zum Glück müssen wir die nicht spüren, das wird niemand ausweichen. Aber man findet immer wieder neue Dinge, ganz, ganz systematisch. Also das ist jedenfalls passiert. Und in diesem fünften Bild kommt dann auch Folgendes heraus. Hier Herr Professor Capesius, der die ganze Zeit mit schierem Blick da sitzt, fängt auf einmal zu sprechen an, in einer fast monotonen Weise davon, was die Gestorbene, die Seele der Theodora aus dem Jenseits sozusagen mitteilt. Also er ist so weit empfänglich geworden, glaube ich, er lebt ja eigentlich nur mehr in der Seelenwelt irgendwo, dass er die Seele der Theodora weiterverfolgen kann und die Botschaft empfängt, wenn man so will, dass die Seele der Theodora meint, man muss alles dazu tun, dass der geistige Entwicklungsweg des Thomasius gelingt. Die sagt, jetzt bitte macht es den fertig, der hat mich umgebracht, Rache, nehmt Rache für mich. Nein, die sagt, alles wird davon abhängen, dass er seinen geistigen Weg machen kann. Und nur seine geistigen Kräfte sind mittlerweile so stark, er kann bereits im Seelischen Erlebnisse haben, er kann eigentlich sogar mich noch im Totenreich erreichen, weil dort ist meine Seele. Und wenn ihm das gelingen würde, das wäre noch katastrophal. Ich meine, es reicht schon, dass er mich da sozusagen zugrunde gerichtet hat und meine Seele ergriffen hat, aber wenn er mich drüben auch ergreifen kann und sozusagen weiter saugt an meiner Seele, dann würde er seinen Weg überhaupt nicht mehr finden können. Sie sagt das gar nicht wegen sich, sondern wegen ihm. Weil dann würde er ganz Luzifers Reich verfallen, nämlich nicht zur wirklichen Selbstständigkeit kommen, sondern von anderen nehmen. Und das darf nicht passieren. Und der Strader, der also diese Vision geradezu des Capesius miterlebt, ist natürlich völlig von den Socken. Ja, nun, wer von uns wäre das nicht? Also, Sie müssen sich die Situation wirklich ganz real und ernsthaft vorstellen, dass sowas passiert. Da hat einer jetzt eine Eingebung und sagt das, was ich eh schon geahnt habe: der Thomasius ist schuld, dass meine Gattin gestorben ist. Und dann kommt die Eingebung, ich müsste alles tun, dass der seinen Weg vollenden kann. Also das ist ein bisschen viel verlangt, so aufs Erste. Aber genau das passiert. Also Strader hadert mit seinem Schicksal natürlich irgendwo und fragt jetzt den Felix Balde, weil er weiß, der hat auch gewisse geistige Einblicke. Stimmt das, was der sagt, kann das stimmen oder so? Und Felix Balde sagt nur, also, soweit ich den Capesius kennen und einschätzen kann, sagt er die Wahrheit. Also ich habe ihn nie anders erlebt bis jetzt, als dass er die Wahrheit sagt. Und es tritt dann auch wirklich in Erscheinung die Seele der Theodora, sodass sie auch der Felix Balde jetzt wirklich schauen kann und das bestätigt das Ganze. Also alle Anstrengungen müssen unternommen werden, dass der Thomasius seinen Weg findet, dass er zu wirklicher Selbsterkenntnis kommt und dass er dann endlich einmal nicht nur dem kleinen Hüter oder dem Doppelgänger begegnet, sondern dem großen Hüter der geistigen Welt begegnet. Jetzt fangen wir überhaupt erst einmal an, die geistige Außenwelt zu sehen. Der steht nämlich dort. Bis jetzt haben wir es eigentlich mit uns selber zu tun gehabt, in Wahrheit. Wir haben auch geistige Schauungen, und die spielt vielleicht schon was von seelischen, anderer Menschen, anderer Wesen hinein, aber doch hauptsächlich unser eigenes. Und wir können uns noch nicht wirklich unterscheiden, was ist unseres, was ist das andere. Wenn wir unseren Doppelgänger, unsere kleinen Hüter kennenlernen, wissen wir, der Wurm, der bin ich. Wenn ich das genügend erkannt habe, bin ich reif genug, die geistige Außenwelt zu sehen, ohne dass ich meins dort hineintrage. erleben sie da ein bisschen selbstseelisch erleben, wenn man sich vorstellt, wie könnten die Dinge sein und so. Ja, was sind die eigenen Wunschvorstellungen sozusagen, was ist Realität? Das ist viel schwieriger. In der äußeren Welt greife ich was an und sage, ja, das ist eine Kugel, ja. Da, das ist nicht eine Kugel, weil ich mir es jetzt wünsche, dass es eine Kugel ist, das ist wirklich eine Kugel. Da haben wir es mit der Erkenntnis leicht. Im Seelischen ist jede Vorstellung sofort umgebildet durch jeden Wunsch, den wir haben. Wir eigentlich hätten uns lieber wünscht, dass wir doch nicht so abnormal sind. Und schon schaut es ein bisschen schöner vielleicht aus. Wir können uns also nicht so leicht unterscheiden. Da gehört erst sehr viel Disziplin. Wir müssen ganz klar unseren hässlichen Wurm rausstellen und sagen, das bin ich. Der Rest ist dann die objektive geistige Wahrheit oder seelische Wahrheit. Also wenn wir das geschafft haben, den Wurm zu sehen und sich dem zu stellen, zu sagen, mit dem wir arbeiten, die wenn wir ein bisschen aufpäppeln und sowas vernünftiger erzählen, dann sind wir eigentlich reif, an die Schwelle in die geistige Außenwelt zu treten. Das heißt, sie klar und objektiv, wirklich objektiv zu betrachten. Objektiv heißt nicht objektiv im Raum draußen, aber doch als etwas, was sich von uns unterscheidet, wo wir uns bewusst sind, das bin nicht ich, ich bin der Wurm. Und dann treten wir vor den großen Hüter der Schwelle. Das ist der, der diesen dritten Drama den Titel gibt. Dieser Hüter der Schwelle ist es. Wir werden dann sehen, dass das im achten, also im siebten Bild begegnet einem schon. Maria sagt jedenfalls dem Johannes jetzt im sechsten Bild, das spielt wieder im Reich Luzifers und Arimans, heißt so schön warum. Da haben wir jetzt beide, also im Bereich Luzifers und Arimans bewegt sich das Ganze. Dort taucht der Professor Capesius wieder auf, werde gleich erzählen, was er dort erlebt. Da taucht der Johannes wieder auf, die Maria wieder auf. Immer wieder, ganz wichtig, taucht der Geisteslehrer Benediktus auf. Der eigentlich so hinter diesen Figuren als, naja, ich sage mal, als Ratgeber steht. Als geistiger Lehrer, wenn Sie so wollen. Aber als ein Lehrer, der nicht sagt, du musst das tun, sondern der berät, wie ein Freund, der halt gewisse Erfahrungen schon gemacht hat, mit gewissen Dingen, der im Geistig schon vorangegangen ist, einen Weg und dadurch Ratschläge geben kann. Aber freilassend, eben anders als in alten Zeiten, anders auch noch, als es jetzt in vielen orientalischen Geistesschulungen ist, wenn man irgendwo zu einem Guru geht, dann muss man sich eigentlich diesem Guru unterwerfen. Weil er sagt, ich habe die geistige Erfahrung, wenn du was lernen willst, unterwirf dich. Mach, was ich dir sage, und dann nach 10, 20 Jahren wirst du den Erfolg davon sehen. Funktioniert bis zu einem gewissen Grad, in der Kultur heute noch, macht aber den Menschen nicht unbedingt selbstständig, sondern er zeigt dann mehr so ein Kollektivbewusstsein. Dann gibt es halt verschiedene Schulen, die dem Guru folgen oder dem Guru, wie auch immer. Heute in Wahrheit muss es viel freilassender sein. Man kann den Menschen nur aus wirklicher, konkreter Erfahrung Ratschläge geben, Erfahrungen schildern, Tipps vielleicht geben und muss ganz, 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 ganz vorsichtig sein, ja nicht in irgendwie suggestiv in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Das ist ganz wichtig. Und darum hätte ich schon mehrere Vorträge über das Kettenreden, aber Benediktus immer sehr wenig. Weil er eigentlich eine Figur ist, die im Hintergrund steht und sich bewusst sehr zurücknehmen muss und nur da und dort Ratschläge gibt. Aber nie Lehrer im Sinne eines Belehrenden ist, sondern nur als einer, der, ja, wenn man will, auf die sokratische Weise lehrt, der es eigentlich aus den anderen selber herauslockt, sie nur aufmerksam macht, auf Dinge, ihnen etwas zeigt, an denen sie selber etwas erkennen. Also der ist immer dabei, der geht durch. Ja, aber jedenfalls, Johannes bekommt von Maria jedenfalls gesagt, ja, du bist öfters schon an den Hüter, den Großen, nämlich herangekommen. Aber jetzt wird es endlich einmal Zeit, dass du die Schwelle, die der Hüter bewacht, nicht nur betrittst, sondern übertrittst, dass du drüber kommst. Und das ist dir bis jetzt noch nicht gelungen. Du hast schon so ein bisschen darüber geschaut und hast ein paar Einblicke gehabt, aber jetzt lerne darüber zu kommen. Das heißt, mach dir mal wirklich volle Klarheit über dein eigenes Wesen, dann schaffst du das. Und wir werden sehen, er hat jetzt eine Vision eines würdigen Greises, und den er total verehrt, und er glaubt, ah, das muss die Theodora sein, weil es zieht ihn ja alles zur Seele der Theodora, und von dem will er nicht lassen. Also die Theodora, die durch ihn gestorben ist. Und das Problem besteht also weiterhin, dass er also nach der Seele dieser Theodora also eine unheimliche, naja, eine Sehnsucht zu der Gier hat. Weil er aus ihren Seelenkräften sich nähern will. Und ja, das muss dieser würdige Geist gewesen sein, dem ich offenbar in einer früheren Inkarnation begegnet bin. Klärt sich im sechsten Bild noch nicht auf. Bevor diese Geschichte im Johannes ist, am Anfang des sechsten Bildes sehen wir den Professor Capesius, der jetzt auch einen weiteren Schritt in der geistigen Erkenntnis macht, nämlich er konnte im Seelischen, wenn man so will, Leib befreit erleben, das heißt ohne Rücksicht auf das, was er im Leiblichen tut, das hat er jetzt die ganze Zeit gemacht für sich, für die äußere sinnliche Welt, war er ziemlich weggetreten, also er hat er relativ leicht befreit erlebt, aber er lernt jetzt kennen, du hast trotzdem nicht gedankenfrei erlebt. Du trägst immer noch deine ganzen irdischen Gedanken mit da hinauf und mit denen spindisierst du da einiges hinein. Du musst einmal deine Gedanken objektiv schauen lernen, um sie wirklich kennenzulernen. Und diese Reife hat er jetzt. Und er sieht jetzt, naja, Gedankenelementarwesen auftauchen. Animalische. Die zwei Sorten, also welche die ganz zackige, eckige Bewegungen machen, die abstrakten, tötenden Gedanken, und welche die so in Fantasien schwenken, fliegen, flattern, sehr bunt wahrscheinlich sind, sehr sprühend sind, sehr schön sind. Die natürlich für Capesius eher so das Sinn, aus dem er schöpft, weil mit dem ganz Abstrakten war das nicht so, aber diese Fantasiebilder, die durch diese luziferischen Elementarwesen angeregt werden, oder nicht angeregt werden, diese Gedanken sind luziferische Elementarwesen, wenn man so will. Natürlich sind das nicht äußere Gestalten, das ist eh klar, es ist ein Bilder für seelische Kräfte, aber die halt in der Seele wirksam sind, und die lernt er jetzt schauen, der Capesius, und er sieht, ja, man glaubt immer so, naja, meine Gedanken, und weil er sie nicht so klar sehen kann wie Blitz und Donner draußen, aber eigentlich sind es auch Kräfte in mir, die nämlich auch eine gewisse Selbstständigkeit haben, und da steckt eben drin Luzifer, und Gottes Willen, der Luzifer steckt drin. Jetzt wird ihm anders natürlich. Aha, ist aber ein Schritt der Selbsterkenntnis. Was bis jetzt mehr so, ich bin in der geistigen Welt, ist plötzlich, da steckt aber der Luzifer drinnen. Und bei mir besonders stark. Und ich fürchte mich davor, aber ist das Luzifer, vor dem ich mich fürchte? Das ist eigentlich so schön. Da ist noch ein anderer. Und Maria sagt ihm deutlich, der Luzifer, ist das wirklich der, vor dem du Furcht empfinden musst, Angst? Das ist nur ein anderer, der in der Tiefe lauert, das ist der finstere Ahriman, der ist trotzdem auch da, der eisige Freund. Und dadurch, dass Capesius das jetzt durchschauen lernt, macht er aber einen gewaltigen Sprung in seiner geistigen Entwicklung weiter. Und es wird auch deutlich, gut, Capesius war jetzt im äußeren Leben eine Zeit lang wirklich weggedreht, man kann sich sagen, bei denen ist die geistige Entwicklung aber jetzt wirklich völlig daneben gegangen. Jetzt ist er für gar nichts mehr zu brauchen. Jetzt hat er Burnout, sitzt zu Hause und starrt die Wände an und tut nichts dergleichen. Das war eigentlich eine Katastrophe. Aber es stellt sich heraus, in gewisser Weise war es seinem Schicksal gemäß für ihn notwendig, für eine gewisse Zeit durch diese Phase durchzugehen. Also auch sowas kann berechtigt sein. Ich meine, wenn er es jetzt nach 10 Inkarnationen so macht, ist ein bisschen fad wahrscheinlich, und dann wird nichts weitergehen. Aber es kann durchaus solche Dinge geben. Also so ohne sind die Sachen nicht. Also man muss sehen, es, es, wenn man geistige Entwicklung anstrebt, ist es letztlich immer was Positives, aber es hat Hürden drinnen, die manchmal ganz groß sein können. Man kann sehr leicht durch Lebenskrisen durchgeführt werden, schwere Lebenskrisen. Sie brauchen nur nicht glauben, dass wenn Sie die geistige Entwicklung nicht machen, so, das tut man nicht an. Das tut man sicher nicht an. Dass Sie dann ganz von Krisen befreit sind. Dann kommen Sie unbewusst. Weil wir in Wahrheit als geistige Individualität, wenn wir es schon nicht bewusst kennen, dann führen wir uns unbewusst selber dorthin, dass wir in die Krisen hineinstürzen. Der Unterschied ist nur der, wenn ich blind hingeführt werde, dann muss ich darauf vertrauen, dass meine Instinkte schon das Richtige machen werden. Und in denen sich jetzt erklärt der Herr Luzifer und der Herr Ahriman. Und ob die immer das für uns Beste machen, ist so die Frage. Also als freier, selbstverantwortlicher Mensch ist dann vielleicht auch gescheit, damit zu sagen, gut, ich stehe mit dem. Und dann will ich aufwachen und weiß aber, dann gehe ich bewusst in manche Krisen hinein. Mir ist es bewusst, es werden manche auf mich zukommen. Vielleicht sogar ein bisschen schneller als sonst, wenn ich die Entwicklung eben vorantreibe. Oder nur schneller hinter sich, ist auch gut. Aber es ist, ich möchte Ihnen das nur sagen, um deutlich zu machen, es ist schon eine ernste Sache. Also es ist etwas, was einschneidende Bedeutung hat im Leben. Und man darf nicht glauben, streben nach dem Geistigen, sei es jetzt Anthroposophie oder welcher geistige Weg auch immer, ist so ein harmloses Sonntagsvergnügen, wo ich so, ich erbaue mich ein bisschen an ein paar Engewesenheiten und freue mich, wie schön die geistige Welt ist, fühle mich wieder erhoben und das war's. Und am Montag gehe ich wieder in meinen Job und mache alles so wie vorher. Sondern es ändert das Leben. Es ändert das Leben, indem es mir Aufgaben stellt. Indem ich mir in Wahrheit Aufgaben stelle. Und die sind halt dann auch. Wenn ich mehr erreichen will, sind die Aufgaben größer. Also hat einiges, führt einiges mit sich. Das ist schon klar. Und was dann ganz toll ist, im sechsten Bild das Märchen von der Fantasie. Capesius hat bis jetzt immer sich Seelenstärkung geholt durch die Märchen, die Frau Balde immer in ihrem Gartenhäuschen erzählt hat. Das war immer irgendwie instinktiv unbewusster Kraft, die seine Seele gestärkt hat. Jetzt kann er diese Märchen der Frau Balde in der Seelenwelt selber hören. Das heißt, er ist eigentlich fähig, das in seinem Inneren jetzt, im Seelischen selber zu empfangen. Er braucht nicht mehr die äußere Erzählung dazu. Also eine ganz viel höhere Stufe in Wahrheit. Und dieses Märchen von der Fantasie erzählt von einem hellen Götterkind, das der Wahrheit Vater, so heißt es drinnen, ausgesandt hat zu den Menschen, die als Atemseelen auf Erden leben. Und die als solche Atemseelen das geistige Licht nicht mehr schauen können, wie die Lichtseelen, etwa die Engel oder dergleichen. Weil wir sind halt in eine bisschen finstere Welt hineinversetzt, zumindest was das Geistige betrifft. Und da können wir vieles nicht erleben, aber dieses helle Götterkind, das entsandt ist, das den Namen Fantasie trägt, ist sozusagen ein Bote dieses Wahrheitvaters. Und in Wahrheit wirkliche Fantasie, nicht Fantasterei, sondern Fantasie. Da leben in Wahrheit immer geistige Wahrheiten, darin in Bildern ausgedrückt, sicher noch nicht ganz klar intellektuell fassbar, in Bildern gemalt, aber etwas, was eigentlich aus dem Geistigen kommt. Solche Bilder leben etwa in den Märchen, solche Bilder leben in den Mythen drinnen, es sind Wahrbilder. Ich meine, natürlich, der muss sich selbst, wenn die Griechen vom Zeus oder was, dann war das nicht so eine Figur, wie es in den Tempeln so drinnen steht. Wenn man sich den so physisch vorstellt, das ist falsch, trotzdem ist das Bild als solches richtig, aber man muss es als Bild nehmen, das aus der künstlerischen Fantasie richtig geschaffen ist. Richtig, weil das Bild einfach einen seelischen Eindruck vermittelt, der uns ein bisschen ein Gefühl gibt, wie war dieser Zeus? Welche Kraft steckt dahinter? Welche Kraft steckt dahinter? Der Zeus, dieselbe Kraft, die in den Blitzen donnert und in unseren Gedanken wirkt. Das haben die Griechen unter den Zeus verstanden. Der Kapesius spricht sich in dem Bild nicht zufällig genauso aus. Bei Blitz und Donner kann ich draußen sehen, meine Gedanken halt nicht so. Und darum merke ich nicht, dass es da eigentlich auch Blitz und Donner gibt. Das sind dann diese luziferischen, arimanischen Elementarwesen. Der Zeus war schon so ein bisschen was sehr Luziferisches in Wahrheit. Ist nicht mehr so ein ganz reiner Gott, das kennen wir ja von den Dosen, auch die Geschichten so, die haben so, so ein bisschen manchmal so sehr menschliche Eigenschaften, diese griechischen Götter gerade. So, man denkt sich das so wie man die Götter eigentlich auch nicht vorgestellt, die machen auch schon einigen Blödsinn. So irgendwie. Ja, liegt daran, weil sie eben schon ein bisschen luziferisch angehaucht sind. Das ist halt schon so, in Wahrheit schon eine niedere Religion der Götterwesen, aber dort auch die sind nicht gefeiert. Also Sie sehen, wir haben mit den beiden Herrschaften Luzifer und Ahriman und nicht nur wir das wirkst. Ja, leider können wir es nicht mit Arrhythmie darstellen. Wir haben es bei ein paar Vorstellungen, konnten wir es auch mit einer arrhythmischen Darstellung verbinden, dieses Märchen, was wunderschön ist, also in der Wahrheit Vater und das helle Götterkind da ist. Und zum Schluss kommt aber dann ein Mann dazu, der sagt, ach du betrügst die Menschen mit Lügengebilden. Ja, der moderne Mensch, das ist eine Fantasie, das ist eigentlich Fantasterei, Unwirklichkeit, das gibt es nicht. Ja, klar, als äußere Realität gibt es den Zeus nicht. Als äußere Realität gibt es die Elementarwesen nicht. Ich erlebe im Wald Elementarwesen, Zwerge, Gnomen, Wurzelwesen. Ja, wenn ich jetzt glaube, ich komme mit Fotoattacken aus dem Kopf. So einfach wird das nicht funktionieren. Hoppla, jetzt bin ich. Ja, kann schon sein. Aber dass ich gestolpert bin, kann schon sein. Aber sicher nicht, weil physisch jetzt so ein Wesen dort ist. Sondern es wirkt in einer Welt, die halt sinnlich nicht erlebbar ist, aber trotzdem erlebbar ist. Wenn ich in der Seele aufwache dafür. Trotzdem erlebbar ist. Es lebt halt mehr um uns herum. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, dass die Welt gerade aufhört, wo gerade zufällig unser heutiges momentanes Bewusstsein aufhört. Es ist so, wie du so, jetzt sehen mich die Eltern und die anderen nicht mehr, ich bin verstehen, weil die Augen zumachen. So in etwa sind wir halt auch ein bisschen. Also, es geht weiter. Also Kapesius macht jedenfalls einen großen Entwicklungsschritt durch. Siebentes Bild, endlich Johannes vor der Schwelle, in Begleitung von Maria. Und der Hüter sagt einmal gleich als erstes, seid zurück mit dir, du kommst mir da nicht darüber. Du bist ja eigentlich nur ein Wesen erfüllt von Luzifer und dein ganzes Werk hast eigentlich dem Intellekt zu verdanken, das hat dem Ahriman geopfert, zieht es alles ab, was bleibt von dir, nichts. Also wirst du ein wesentliches Licht sein, wenn du über die Schwelle kommst, weil eigentlich kann ich nur mein wahres Wesen da drin übertragen. Also, wieder nichts.
Doch werde ich sein.
So kann man schon nicht was, aber gut, ich werde sein, was auch immer. Also die ganze Geschichte und also wieder diese Vision mit dem Kreis ist wieder da. Also den sieht er jetzt ganz ein würdiger Kreis, der zwar ja, in jungen Jahren war er wieder Kämpfer und sonst was, aber dann wurde er geläutert weil er sich einen Weisen dann angeschlossen hat und dann wurde er selbst ein großer Geisteslehrer und ganz verehrt, es muss Theodora sein.
Es darf nur Theodora sein,
weil sie verehrt er ja ein Begierde. Wurscht. Er täuscht sich noch immer. Achtes Bild. Das war jetzt die Kurzform. Achtes Bild. Der Moment gibt es dann mehr.
Bitte. Vielleicht noch, was für mich so ja. Dass er eigentlich erkennen soll, der Hüter sagt ihm, erkenne, wem du stärkste Liebe gibst.
Genau.
Und er muss also erkennen, dass er sich selbst am meisten liebt. Also der Doppelgänger, die
dritte. Du hast ja
das liebst du ja. Genau.
Er muss erkennen, dass er selbst sich eigentlich liebt in dieser Bild, in diesem Bild des Kreises.
Ja genau, da braucht man nämlich gleich, was am Ende des achten Bildes herauskommt, und zwar im Reiche Arimans endlich einmal, beim schwarzen Teufel, beim eiskalten, im eiskalten Intellekt. Wir werden versuchen, das ein bisschen eiskalt, die ganze Szene vorzustellen. Also sie beginnt damit, dass sich diese Welt Arimans zeigt. Wir begegnen wieder einmal den Tempelherren da, also aus dem Rosenkreuzerbund, jetzt haben sie sich verirrt ins Reich Arimans. Der Tempeloberste meint, also der Großmeister meint, ja, also wir müssen uns jetzt aus dem Reich Arimans neue Ideen holen, weil aus den Toten schließlich kommen die Samen, wo Neues wächst. Der andere, der zweite Teil begleitet, der Trautmann, Friedrich Trautmann, zweifelt ein bisschen daran, sagt, also, ich weiß nicht, mit dem Großmeister irgendwie, irrt ihr euch schon relativ oft jetzt, und das kommt mir alle ganz gereiher vor, aber bitte. Also, Sie sehen es so, mit den alten mystischen Orden ist ein bisschen ein Problem, die kommen ein bisschen ins Wanken. Und der Arimann lauert schon hin und sagt, also, wenn Sie wüssten, wer da wirklich der Herr ist, dann hätten sie nicht so reden. Also der freut sich eher. Es kommen dann die Bürger und Bürgerinnen. Man sieht, dass sie ganz im Schlaf kommen. Also sie müssen sich denken, das wäre ein Erlebnis, dass diese Menschen im tiefsten Schlaf haben. Da wo man eigentlich bewusst gar nichts erleben, weil im tiefsten Schlaf ist für uns finster. Trotzdem spielt sich in unserer Seele sehr viel ab. Ich hoffe, sind dann nicht auch den Arimann, aber gut. Wahrscheinlich gehen wir dann auch durch. Jedenfalls, die kriegen nichts davon mit, dass sie im Reiche Arimans sind, sprechen aber etwas von ihrem eigentlichen Charakter aus, und der Arimann taxiert halt so mehr, na, welche kann ich gut brauchen, welches haben wir gute Anlage, die ich für meine Zwecke benutzen kann. Er sagt dann, naja, 7 brauche ich stets für mich und 5 gebe ich den Bruder Luzifer. Ein bisschen ungenügsam ist er doch gleich 7, aber den Bruder Luzifer kriegt immerhin 5. Und nur eines ist interessant, zu den 12 Bürgern kommt auch Dr. Strader mit. Traumbewusst. Ein bisschen was kriegt er mit. Er ist durch die ganze Entwicklung jetzt so weit, dass er erste geistige Erlebnisse haben kann für das Reich Arimans. Er der Techniker. Er durch das ganze Leid, das er erfahren hat, mitunter Theodora. Die ganze Geschichte hat ihn jetzt so weit gebracht, dass er gerade das Reich Arimans zumindest im Traum erleben kann und etwas mitkriegt. Und er genau merkt, aha, was bei den einzelnen Seelen ist, was Arimann mit denen vor und von dem träumt hat. Und er ist sich sicher, dass er so bewusst dabei ist, dass er eine gewisse Erinnerung bis ins Wachleben wird mitnehmen können. Nur gerade bei der einen Szene, auch Arimann sagt ihm das mit den 7 und den 5, und dann, wenn sie auf der Bühne sehen, macht der Arimann schief. Der Strader hält sich die Ohren symbolisch zu. Sein Bewusstsein wird für einen Moment getrübt, und jetzt kommt, ich sage immer, das ist die witzige Einlage drinnen, weil der Arimann jetzt meint, bis jetzt ist mir ja noch nichts davon gelungen, aber vielleicht in der Zukunft. Also, Sie brauchen keine Angst haben, es ist noch nicht alles verloren. Er steht noch sehr am Anfang. Also er attackiert uns schon massiv, aber er hat es offensichtlich nicht so leicht, sich durchzusetzen, weil Arimann und Luzifer sind natürlich Wesenheiten als Widersacherkräfte, denen, naja, sagen wir mal, der Zugang zu den höheren geistigen Kräften fehlt. Sie sind also sozusagen, wie man will, nach der Bibel gefallene Engel oder wie man es nennen will. Das heißt, sie haben die Problematik, dass sie zwar wunderbar ein luziferisches, ein arimanisches Reich haben, aber so der große Zufluss aus der Schöpfungsquelle fehlt ihnen ein bisschen. Aber der Mensch, in seinem Ich, hat zwar nur sein ganz Lücken hinauf an die Schöpfungsquelle. Und da kann es reinkommen. Wenn es gelingen würde, ein menschliches Ich in die Welt hineinzuziehen, was könnte ich da aus meinem luziferischen, aus meinem arimanischen Reich alles machen? Darum kämpft er so, kämpfen beide so um den Menschen. Das ist ihre Aufgabe aber auch. Aber wie gesagt, bis jetzt ist mir ja noch nichts davon gelungen. Also das lässt noch hoffen. Und Schrader nimmt mittlerweile eine gewisse Erinnerung ein bisschen ins Wachleben hinein. Aus dem, also er erkennt dadurch, wie der Ariman nach Maß und Zahl und Ordnung alles bestimmt und wie er das gebraucht, auch die Menschen nach Maß und Zahl einsetzt. Und er lernt also das ein bisschen zu durchschauen. Und er sagt, wenn ich es bewusst durchschauen kann, dann kann er eingreifen. Dann kann er nicht, hat er nicht so ein leichtes Spiel mit mir, dann bin ich dem Ariman nicht ausgeliefert. Also er ist einen bedeutsamen Schritt auch weitergekommen. Und Johannes und Maria tauchen jetzt am Ende des Bildes auch in Arimans Reich auf, voll bewusst, also ihre geistige Entwicklung ist so weit, dass sie voll bewusst auftauchen. Und warum in Arimans Reich? In Arimans Reich, in der Kälte des Intellekts, erfrieren alle Wünsche, alle Begierden, die erfrieren nämlich dort. Eigentlich sind Luzifer und Ariman, wenn sie also oft zusammenarbeiten, doch gegensätzliche Pole. Der Luzifer ist der Feuerige der Leidenschaften, Triebe, Begierden und so weiter anfacht. Der Ariman ist der, der alles faustig erstarren lässt. Und hier ist der Ort, wo der Johannes endlich zur Selbsterkenntnis kommen kann, zur wirklichen Selbsterkenntnis. Er sieht diesen Kreis auf sich zukommen, diesen würdevollen Kreis, es kann nur Theodora sein, es ist Theo. Ich selbst. Der Doppelgänger steht ihm gegenüber in Wahrheit. Der Kreis, den ich so liebe und den ich so verehre, bin ich selbst. Ich, immer nur die Eigenliebe, immer ich. Ich bin der eigentlich in Wahrheit der Größte, Schönste, Weiseste. Das hat er verehrt. Und hat das für was Gott und für die Theodora gehalten. Und in dem Moment ist diese Begierde nach der Theodora auch verschwunden. In dem Moment, das kommt der ernüchternde Moment, gerade in der eiskalten Welt Arimans. Ariman ist der Nüchterne, der Ernüchternde. Also der Herr ist er einer, den wir wirklich auch gut brauchen können. Sie dürfen nicht denken, diese Kräfte sind nur etwas Negatives. Ganz und gar nicht. Wir brauchen sie auch. Ohne den Ariman hätte man nicht einen Boden auf dem Schränke. Und der macht alles so tot und fest, dass es nicht eine feste Materie wird in Wahrheit. Die Physik sagt in Wahrheit, die Elementarteile sind für uns so geschaltete Kräfte. Eigentlich Gedankenkräfte, Information, sagt man ein bisschen abstrakt. Und trotzdem stehen wir fest drauf. Das ist eigentlich der Herr Ariman, auf dem wir stehen. Also von daher Ariman. Aber ist doch gut, wenn man das nicht unter unseren Füßen nicht schätzt, sich vor die ganze Welt werden nur das Wasser gebaut. Da muss man den ganzen Tag schwimmen, aber wir hätten nicht einmal unseren Körper so wie jetzt, wir werden selber so ein Wasser. Im Ozean. Wie sollte man da jemals zu einem Selbstbewusstsein kommen? Das ist schwierig, nicht? Was heißt da offen im Ozean? Das ist so als Mensch, der auf der Erde stehen kann, ganz gut. Da hilft uns auch der Ariman dabei. Also, er hat seine gute Seiten. Und jedenfalls dem Strader hat er klare Erkenntnis gebracht. Im neunten Bild wird das kurz aufgearbeitet. Capesius trifft den Benediktus, erzählt ihm von seinem geistigen Fortschritt. Strader trifft den Benediktus, erzählt ihm von seinem geistigen Fortschritt. Es ist also einiges weitergegangen in der Entwicklung. Zehntes und letztes Bild. Im Tempel der Rosenkreuzer, wenn man so will, Amtsübergabe. Amtsübergabe heißt, also die bis jetzigen Führer des Tempels, der Großmeister und seine Getreuen, geben ihre Ämter ab. Es hat sich irgendwie schon abgezeichnet, dass das irgendwie nicht so ganz glücklich gelaufen ist. Sie werden andere Aufgaben erfüllen. Sie haben sicher im Dienste dieser Tempelsache etwas gelernt. Aber jetzt ist die Zeit reif, dass andere diese Aufgaben übernehmen. Und zwar übernimmt Thomasius, der jetzt wirkliche Selbsterkenntnis erreicht hat, der endlich über die Schwelle auch getreten ist, ganz bewusst, der sich dabei auch ganz bewusst ist, dass was wirklich meine eigene geistige Kraft ist, das ist noch ganz klein. Und ich weiß, was ich zu verdanken habe, Maria und Benediktus, dass es so ist. Mit diesem kleinen Teil kann ich wirken für die geistige Welt, und da ist nur so ein riesiger Teil, von dem ich mich hüten muss, den hineinzubringen in die Arbeit. Ich muss das scharf trennen. Er fühlt sich also fast wie zweigeteilt, aber er kann das jetzt handhaben irgendwo. Der Kleine kann jetzt auf dem Großen arbeiten irgendwo und ist sich bewusst, auf was für ein Unding er da noch sitzt. Und daher wird er berufen, die Aufgabe des Großmeisters des Ordens zu übernehmen. Also wird ihm feierlich der Stab überreicht, falls unser Großmeister den Stab mit hat, sonst wird er symbolisch überreicht. Nein, er hat ihn sich nämlich basteln lassen, der ist so lang gewesen, dass er mit auch gebraucht hat, jetzt zersägen lassen, ist es ein zusammenlegbarer Stab. Ich weiß noch nicht, ob der Tischler das schon geschafft hat. Ja, mal sehen wollen. Dann Capesius ist auch so weit reif geworden, die Aufgabe des Albertus Torquatus zu übernehmen. Das ist der für das Element der Liebe zuständig ist im Tempel. Im ersten Drama hieß er Theodosius. Also das kann der Capesius übernehmen, der jetzt also diese großen Gemütskräfte, Herzenskräfte, die er hat, die halt lange Zeit in Luzifers Fängen war, die aber jetzt bewusst durchschaut hat, die er jetzt denn wirklich aus seinem Gemüt zur Verfügung stellen kann, eben gerade weil er bewusst das Reich Luzifers geschaut hat und bewusst den Luzifer überschaut hat. Und Strada, der mit den Kräften Arimans fertig geworden ist, der ist fähig geworden, die Aufgabe des Friedrich Trautmann zu übernehmen. Friedrich Trautmann ist der mehr der Wiens betonte, ist Romanus im ersten Drama. Das ist der also den Willen tätig macht, das heißt wirklich praktisch in die äußere Welt eingreift. Und da ist der Strada mit seinem scharfen Intellekt auch, der aber jetzt vom Geist durchleuchtet ist, trotzdem der geeignete Mann. Und natürlich ganz im Zentrum steht dann auch Maria. Und naja, vielleicht werden wir da noch ein Schlusswort vorlesen. Ich möchte es ausklingen lassen und das möchte ich nicht mit eigenen Worten formulieren, sondern so wie es im Text steht. Das ist so ein bisschen vielleicht eine Quintessenz der ersten drei Dramen überhaupt oder der Entwicklung bis daher. Es ist gewiss, dass Luzifer sich zeigt als Lichtesträger vor dem Seelenauge, wenn dieses sich dem Geistesleiter neigt. Doch will des Menschen Seelenwesen stets im eigenen Innern, auch in sich erwecken, was es bewundernd nur erblicken darf. Es soll die Schönheit Luzifers erschauen, doch darf es niemals seiner Macht verfallen, sodass er ihn im Innern wirken kann. Wenn er, der Lichtesbringer, Weisheit strahlt und Welten mit dem stolzen Selbstsinn füllet und glanzvoll allen Wesen Eigenheit in seinem kühnen Sein zum Vorbild leuchtet, da darf der Seeleninnenheit an ihm sich zur Erscheinung bilden, sinnerfreuend und weisheitsfroh um sich erstrahlend, was sich erlebt und sich am Leben liebt. Menschen sind vor allen anderen Geistern bedürftig jenes Gottes, der nicht nur Bewunderung heischt, wenn er im Außensein der Seele sich im Ganze offenbart, der seine höchste Macht erst dann erstrahlt, wenn er im Seeleninnern selber wohnt und der im Tode liebend Leben kündet. Es darf der Mensch zu Luzifer sich wenden, begeistert Glanz und Schönheit zu erfüllen. Er soll dann so sich selbst erleben können und ihn doch nie als eigenes Wesen wollen. dem anderen Geiste ruft der Mensch, wenn er sich selber recht begreifen kann. Es ist der Erdenseele Liebe zieht,